Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den 10. Dezember, 10.02 Uhr. Es ist noch kein Schnee gefallen, hier in Köln zumindest. Aber es sind trotzdem minus 1 Grad. Es ist muckelig. Es wird langsam, also selbst ich komme langsam so ein bisschen in weihnachtliche Stimmung. Es ist Endherbstzeit und alle Menschen sind einfach krank. Andere Leute waren im Urlaub, nicht im Urlaub, waren weg und haben spannende Geschichten zu erzählen. All das in der heutigen Folge und viel Husten. Es tut mir jetzt schon leid. Ich glaube, ich werde es versuchen, möglichst weit weg vom Mikrofon zu halten, aber ich kann es nicht versprechen. Was geht ab, Willi? Du warst nicht da. Du hast groß geteased.
Du warst nicht da.
Du warst nicht da.
Du warst krank.
Du warst, die Leute haben mir geschrieben, die Tastaturen waren nicht still. Was ist passiert? Was für große Ankündigung? Und dann denke ich mir, ach Leute, wenn ihr so lange den Podcast hört,
wie lange
kennt ihr Willi jetzt?
Echt jetzt? Hat jemand wirklich gefragt?
Ja, ja, wirklich. Jenny hat gefragt. Meine Mom hat gefragt. Und dann denke ich mir so, wie lange kennt ihr Willi jetzt? Und vor allem dachten die, ich hätte das geschrieben. Und ich dachte, Leute, könnt ihr nicht unseren Content voneinander unterscheiden?
Echt, das ist nicht klar, dass
da zu wenig cool Smileys so waren.
Alarm-Emojis so cool platzieren
als Headline.
Und als ich das geschrieben habe, für alle, die es nicht gesehen haben, war eine kurze Insta-Story mit dem Inhalt wichtig, Ankündigung, irgendwie sowas. Und dann stand da sowas wie, es ist was Krasses passiert, deswegen gibt es keinen Podcast. So. Und als ich das geschrieben habe, musste ich ehrlich gesagt an etwas denken, was aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen krass ist, weil in dem Moment ging es dir ja nicht gut und ich hatte Besuch, so. Und die Tatsache, dass ich mal Besuch habe, ist krass. Die Tatsache, dass du krank bist, ist auch krass. Weil du so eigentlich fast nie krank wirst, gefühlt.
Ja,
das hatte ich im Hinterkopf tatsächlich. Also darüber hinaus ist nicht viel passiert, aber es hatte den gewünschten Effekt. Leute haben sich Gedanken gemacht.
Und jetzt haben alle ausgeschaltet.
Ja, aber wie immer, unsere durchschnittliche Wiedergabezeit liegt so bei so 30 Sekunden. Das Intro ist zu Ende, hören die unsere Stimmen und hören auf zu hören.
Das heißt, wir haben ein richtig geiles Intro. Die Leute wollen einfach nur unser Intro hören.
Ja.
Die raven immer zu unserem Intro und dann ist so, ja gut, reicht jetzt auch für heute. Ciao.
Wenn man das Gefühl hat, so mein Leben ist echt am Endpunkt und mir geht's echt mies, dann hört mal kurz unser Intro. Da wird man dran erinnert, schon zwei Trottel, die jede Woche einen Podcast aufnehmen. Eigentlich ist mein Leben doch ganz in Ordnung. Und dann, ja, wenn es nur das ist, dann haben wir unseren Job ja auch erfüllt.
Absolut. Ja, du hattest Besuch aus fernen Ländern und du hattest mir schon gesagt, dass du so ein paar nette kleine Themen hast. Was geht?
Wo fange ich an? Nein, Spaß. Das war eine super spontane Nummer. Ich war selbst, das haben wir gleich im letzten Podcast kurz besprochen, war ich quasi auf Dienstreise in Estland für ein paar Tage. Und ich weiß, ihr habt beim letzten Mal auch schon kurz angedeutet, das mache ich immer häufiger so zum Jahresende. Also, was heißt häufiger? Ich so, habe es jetzt zweimal gemacht, das letzte Jahr und in diesem Jahr. So im Rahmen der
Routine.
Ja, aber auch der Hintergrund ist letztendlich einfach, dass ich gesagt habe, okay, wenn du so ein Projekt hast und du weißt, dein Vertrag läuft halt aus, dann musst du halt irgendwie mindestens mal Feedback einholen, um zu wissen, ey, war alles okay? So. Das ist natürlich häufiger passiert, aber das war doch mal gut, um so mal so einen Status-Check zu machen. Und das zweite Ziel war halt auch zu gucken, okay, was mache ich halt nächstes Jahr? Und deswegen war diese Estland-Reise halt quasi einer der Bausteine, zu sagen, ich fahre halt dahin, weil da habe ich einen Kunden und kläre das mit denen ab. Und Ähnliches habe ich auch hier gemacht in Deutschland. Und jetzt ist eine ganz lustige Konstellation entstanden. Aber vielleicht noch kurz zum Besuch, bevor ich darauf eingehe. Als ich angekommen bin, irgendwie zwei Tage später, schrieb mein Auftraggeber quasi mir und sagte, hey, ich muss nach Köln. Ich treffe hier irgendwie zwei, drei große Kunden. Das Interessante ist, Köln ist relativ krass in der Influencer-Szene tatsächlich. Also Köln
ja,
als Standort, was glaube ich sehr viel auch mit den ganzen Produktionsstudios zu tun hat, mit RTL und so weiter. Mhm. Irgendwie ist die Influencer-Szene relativ krass und drumherum halt auch gibt es relativ viele Agenturen und andere Unternehmen, die sich halt mit Influencern in irgendeiner Form beschäftigen, die dir bei der Produktion helfen oder die halt managen und so weiter und so fort.
Mhm.
Das war der Grund,
ich glaub,
warum.
Ich glaube, so viele von diesen OG-YouTubern so von früher, keine Ahnung, was war das, gab es da so White Titty, die Außenseiter und keine Ahnung was, so super alte. Ich glaube, dass die entweder so Hamburg oder Köln damals immer so ein bisschen waren und wahrscheinlich ist es dadurch dann so gewachsen, so nach dem Motto, oh, da sind irgendwie die ersten großen YouTuber, da müssten wir irgendwie unsere Standorte aufbauen und dann sind andere wieder hier hingezogen sozusagen, weil hier ist ja ein Netzwerk und da muss man hier sein und der Who's Who und wahrscheinlich hat sich, ist, also könnt ihr mir vorstellen, es ist so organisch gewachsen und wie du sagst, ne, auch so die Medienstandorte, ne, ich glaube, dass viele ja auch die so ein bisschen größer dann YouTube angefangen haben oder irgendwann auch so dann wahrscheinlich dachten, hey cool, so ein Schritt zum Fernsehen und so, also man wusste ja am Anfang nicht so genau, kann ich mit YouTube überhaupt Geld verdienen und keine Ahnung was, sondern es war ja vielleicht auch eher so die Bewerbung für eigentlich Fernsehen, dass das jetzt so ein bisschen geswitcht ist und die Fernsehsender sich darum bewerben, Influencer sozusagen bei sich zu haben, das konnte ja keiner so richtig absehen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass deswegen das hier so ein großer Standort irgendwie ist, ja.
Plus du hast, glaube ich, eine Schauspielschule auch noch da. Und wenn du eine Schauspielschule besucht hast, fragst du dich natürlich, mache ich es halt auf eigene Faust nachher weiter oder gucke ich, dass ich irgendwo unterkomme? Und diese ganzen, das ist ja auch so krass, diese ganzen Reality-TV-Formate, ne? Also Bachelorette, Bachelor, ja, Sommerhaus der Stars, wie sie alle heißen. Big Brother, ich glaube, viel davon ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das hier gedreht wird, aber gefühlt diese ganzen Menschen, die diese Reality-TV-Charaktere sind, sind ja auch irgendwie die. Das, also man nimmt ja auch kein Blatt mehr von den Mund, ne? Wenn du dann irgendwie Big Brother bist und die Frage kommt, so, warum bist du hier? Ja, es gibt gut Reichweite auf Instagram. So.
Ja, genau. Ja.
Und das ist halt auch nochmal Köln irgendwie vielleicht ein Standort. Genau.
Ja, man sieht auf jeden Fall hier in der Nachbarschaft und so, stand auch letztens irgendwie so der Princess Charming Bus rum und so, weil man wahrscheinlich haben die dann irgendwelche Interviews gedreht mit der Kandidatin oder keine Ahnung was. Also ja, man merkt auf jeden Fall Medienstadt, so glaube ich, trifft es ganz gut.
Ja. Und deswegen, das die lange, lange Geschichte, warum eben quasi Köln relevant war und warum Köln auf einmal auf der Karte aufgetaucht ist. Jedenfalls ist dann quasi Avery, so heißt er, dass quasi der Gründer von Modash ist dann nach Köln gekommen. Und wir haben so eine, ja, also eigentlich schon über viele Jahre hinweg so eine kleine Geste immer, wenn ich nach Estland fliege, dann quasi kriege ich immer seine Couch. Das ist so quasi ohne große Frage, ja, komm rüber. Und dann habe ich natürlich gesagt, hey, jetzt bist du mal hier. Hier ist eine Couch.
Ich habe auch eine Couch, ja.
Genau. Und deswegen war das mit der Podcast-Aufnahme so ein bisschen überlappend alles. Aber ich habe natürlich dann, kennst mich ja, ich habe dann natürlich dieses Bedürfnis, auch ein guter Gastgeber zu sein und dann auch irgendwie zu gucken, so ist alles am Start und auch irgendwie so ein bisschen Tourguide. Und das heißt, ich war auch dann die, was war das letzte Woche?
War noch nie in Köln?
Bitte?
War noch nie in Köln?
Doch schon, aber halt immer nur so eher Flughafen, kurz okay, yeah. Büro und dann wieder zurück. Und da habe ich also ein bisschen noch überlegt, okay, wo kommen wir unter, wo können wir arbeiten? Das heißt, wir haben uns dann in WeWork irgendwie einquartiert für ein paar Tage.
Erzähl mal da kurz, wie läuft, weil ist es falsch in meinem Kopf? Ich dachte vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, vor Corona vielleicht sogar noch, haben wir immer Witze gemacht, als wir da irgendwie am wie hieß der Platz, wo du mal gewohnt hast? Ja, Friesenplatz vorbeigegangen sind, so, haha, guck mal, da steht WeWork und werden die nicht, sind die nicht gerade pleite? Mal gucken, was mit diesen ganzen großen Office Spaces passiert und so. Und ich glaube, man muss sagen, so WeWorks ist so Coworking Space Vermieter sozusagen, ne? Die haben Räume, wo man sich einmieten kann und dann da arbeiten kann. Entweder für zwei, drei Tage oder einen Tag, aber auch Langzeitmieten, vermute ich mal, für so Startups, die dann gesagt haben, so hier, wir brauchen Bürofläche, let's go. Aber haben die sich erholt oder ist es einfach egal? Oder also?
Ich glaube halt, die wurden, ich glaube, was im Hintergrund passiert ist, die haben einmal den Geschäftsführer ausgetauscht. Mhm. Der hatte so einen kleinen Gott-Komplex, glaube ich. Der hat irgendwie.
Classic.
Also, aber halt von der feinsten Sorte. Also, glaube ich, eine der Paradebeispiele. Den haben die ausgetauscht. Ich glaube, dann haben viele Investoren halt gemerkt, oh, das Unternehmen ist doch nicht so viel wert, dass wir das eingekauft haben. Und mussten dann einfach nur ein bisschen abschreiben und dann haben die quasi neuen Menschen dahingesetzt und der hat dann quasi so ein bisschen Elon Musk-Style alles zusammengestutzt, hat gesagt, okay, wir machen ein paar Standorte platt, wir schmeißen ein bisschen Mitarbeiter raus und bei uns gibt es jetzt vielleicht nicht alles gratis mit der Miete, sondern wir gucken jetzt mal, dass das irgendwie die Balance findet, dass Leute das trotzdem attraktiv finden, zum guten Preis, aber halt nicht, wie es teilweise halt immer propagiert wurde. Im WeWork ist so ein bisschen wie das Schlaraffenland, du mietest dich da ein und eigentlich kannst du da leben. So, weil alles um dich herum, es wird sich um alles gekümmert. Und ist immer noch cool. Mein erster Eindruck war, super cool eingerichtetes, modernes Großraumbüro auf verschiedenen Etagen, jetzt hier in Köln. Und du hast halt so zwei grundsätzlich separate, Prinzipien. Das eine Prinzip ist, okay, eher so ein bisschen für ruhig arbeiten an deinem mehr oder weniger festen Arbeitsplatz. ich habe so eine Etage für, das heißt, das sind irgendwie, keine Ahnung, lass es 200 Schreibtische sein und dann kannst du dich halt fest anmieten und sagen, das ist mein Schreibtisch, das ist meiner, da kannst du halt deine Tastatur und so liegen lassen, das ist dein Equipment so ein bisschen aufbauen. Die Schreibtische haben alle schon Monitore, das heißt, du musst eigentlich nur deinen Laptop mitbringen, den reinstöpseln, wenn du eine Tastatur brauchst, stellst du die daneben und dann kannst du das quasi wie deinen eigenen Schreibtisch behandeln. So, das heißt, da kannst du dich auch mit so einem Team quasi anmieten, das heißt, du kannst sagen, nicht nur ich habe einen Schreibtisch, sondern meine 4, 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und dann kannst du dich so eine Gruppe da irgendwie niederlassen. Aber
wie viel Platz hast du so von nach links und rechts dann? Ist das quasi so Schreibtisch an Schreibtisch? Bist du wie in der Uni-Bib? Oder ist es schon, du hast so ein cooles eigenes Büro-Flair? Nee, ne? Also es ist schon
groß. Ich würde sagen, das ist so ein Misch aus beidem. Du hast halt eher, also du hast schon noch ein bisschen Platz links und rechts. Ich würde sagen, so ein Meter, 1,50 Meter locker. Also es ist nicht so krass. Also in dem war es jetzt nicht so dicht quasi mit Schreibtischen gepflastert. Ja. Das war schon okay. Und du hast halt quasi noch, wenn du es brauchst, halt noch separate Meetingräume. Das heißt, du kannst dir einfach sagen, oh, ich habe morgen ein Meeting, intern, extern, wie auch immer. Und dann hast du noch einen separaten Raum, wo du auch dann lauter reden kannst. Und du hast mehrere von den kleinen Telefonboxen. Das heißt, wenn du mal telefonieren musst, kannst du einfach aufstehen, gehst 3, 4 Meter und dann ist da so eine kleine Box. Kannst dich halt einschließen, die ist halt relativ schallisoliert. Dann kannst du da einfach reden, ohne
Probleme. Ah, okay, verstehe. Mhm.
Und das ist so die erste Ebene. Und auf der anderen Ebene hast du quasi so ein bisschen Hotel-Flair. Das ist ein Empfang, da sitzt halt immer jemand, wenn du irgendwie Fragen hast oder irgendwas, ist jemand für dich da. Und du hast quasi eine kleine Küchenecke. Da ist eine Kaffeemaschine, eine hochwertige Kaffeemaschine mit Barista. Das heißt, da steht halt zu den Standardöffnungszeiten irgendwie von 8 bis 18 Uhr oder so, steht da halt immer ein Mensch und macht dir halt Kaffee Latte, Flat Whites, was auch immer du geil findest. Das heißt, du musst einfach hingehen und sagen, hier, ich hätte gern was und du kriegst es einfach. Du musst nicht dafür bezahlen, das ist einfach schon inklusive. Und du hast halt komplette Küchenausstattung. Das heißt, wenn du dir was in der Mikrowelle oder im Ofen warm machen willst, ist halt alles da. Das heißt, du kannst eigentlich mehr oder weniger fast alles kochen oder warm machen. Und
reicht auch für diese 200 Leute theoretisch, die dann da sind oder so? Oder ist es schon, das klingt jetzt gerade so wie eine Mikrowelle, ein Dings und so? Oder ist es.
Also, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie Leute irgendwie anstehen oder Schlange stehen. Okay. Cool. Weder bei der Kaffeemaschine noch irgendwie woanders. Du hast halt auch so kleine Perks wie: es gibt ein Zapfhahn für Bier. Das heißt, irgendwie immer jeden Abend ab 17, 18 Uhr ist das Ding halt aufgemacht. Das heißt, du kannst halt hingehen und dir ein Bier zapfen, so ein Feierabendbier. Und dann hast du halt auch noch so, in dem Küchenbereich ist noch so Tische, das heißt, du kannst auch arbeiten, wenn du willst, und dann dahinter quasi war nochmal so ein Ruheraum mit Schreibtischen, die aber quasi so Floating Desks sind, das heißt, du hast nicht deinen eigenen festen, sondern du gehst halt da dahin und wenn was frei ist, setzt du dich dahin für den Tag.
Starbucks-mäßig.
Genau. Ja, das hat echt Starbucks-Flair tatsächlich. Okay. Und das hat so Kleinigkeiten wie, auf der Toilette gibt's halt Mundwasser und wenn du irgendwie mal eine Zahnbürste brauchst, also dann gehst halt zur Rezeption, geh vor und zum Empfang und sag, hey, ich habe gleich ein Meeting und das heißt, da merkst du so, das ist halt so ein bisschen mehr, nicht nur hier ist ein Raum, sondern hier ist ein Raum und so ein paar Services drumherum, wie Barista, halt eben diese kleinen Sachen für Hygiene und so weiter. Das ist so meine WeWork-Experience gewesen und ich muss sagen, ist echt ganz geil, vor allem wenn du dir vorstellst, du hast echt nur so ein kleines Team oder bist alleine, dann willst du dich halt nicht um eben Reinigung und Verpflegung und sowas kümmern. Wenn du halt einfach nur einen Raum mietest, dann musst du halt überlegen, wer macht den sauber. Ne? Und ja, das wird dir halt alles abgenommen. Deswegen, selbst wenn es ein paar Euro teurer ist, quasi, ich glaube, so Preise geht ab 300 Euro pro Monat los für einen Tisch.
Genau, ich wollte gerade fragen, also 300 Euro pro Monat pro Tisch. Ja, okay, aber dafür kriegst du keinen Bürospace. Also das ist halt, ne, also klar, es ist eine Investition, aber ja, okay, verstehe.
Also wie gesagt, ich glaube, für Menschen, die halt sagen, Homeoffice und zu Hause arbeiten, ist für mich einfach blöd und ich will irgendwie mit meinen 2, 3 Kolleginnen und Kollegen irgendwie zusammensitzen, dann ist das wahrscheinlich so eine der besseren Alternativen, weil du bist halt zentral, du hast halt, und es wird sich um alles gekümmert und ja, du zahlst halt jeden Monat einfach deinen Preis und du kannst jederzeit aber auch sagen, hey, kein Bock mehr. Und dann kündigst du und dann gehst du und dann holst du dir dein eigenes Büro, wenn es dann soweit ist.
Ja, genau, kann man sich also vorstellen, theoretisch, dass man sich so eine kleine Einzimmerbude irgendwie holt in Köln und dann dafür eben noch da so einen Schreibtisch mietet, dass du quasi in der Wohnung dir alles sparst an Bürospace sozusagen. Und dann kommt es wahrscheinlich, also dann ist es halt so, als würdest du 300 Euro mehr Miete zahlen und dann einen Schreibtisch zu Hause haben, nur du willst ihn halt außerhalb haben. So.
Ja, und ich habe auch ein paar Leute gesehen, die gar nicht aus dieser Standard, okay, wir sind kleines Startup ohne Geld, wir müssen uns quasi auf sowas verlassen, sondern ich hatte oft auch den Eindruck, da waren noch Menschen, die gesagt haben, hey, warte mal kurz, wir haben kein Büro in Köln, aber wir haben hier zum Beispiel für eine Woche irgendwie ein Projekt oder irgendwelche Meetings und müssen da trotzdem irgendwo gescheit arbeiten können. Und statt in der Bürolobby oder im Starbucks zu sitzen, mieten wir uns halt für eine Woche halt dort eben so einen Tisch und sind aber irgendwie nur drei Leute, die vom Konzern aus München kommen und danach sind wir halt wieder weg. Also ich glaube, es geht auch in die Richtung ganz gut.
Das wollte ich auch gerade fragen. Also was habt ihr jetzt für diese zwei Tage sozusagen bezahlt? Also was ist so eine Tagesmiete? Okay, darf man nicht erzählen.
Ein Bekannter von uns hat
eine Karte. Okay.
Und wir waren halt eigentlich nur in diesem Küchenbereich die ganze Zeit. Mhm. Und es funktioniert halt so. Das
ist ein anderer Tarif. Achso, nee, das heißt, ihr hattet dann diese Floating Desk sozusagen so ein bisschen.
Auch das nicht. Wir haben uns eigentlich nur an diese Mittagsesstische gesetzt.
Okay.
Aber das Ding ist halt, unten hat uns halt immer der Kollege halt abgeholt, hat uns unten die Tür aufgemacht und dann fährst du im Aufzug hoch und dann ist halt dieser Empfang. Aber die haben halt nicht die Policy, dass sie jeden Menschen halt irgendwie prüfen, der halt reingeht. Mhm. Das heißt, was du einfach machst, du gehst halt selbstbewusst rein, sagst Hallo und gehst einfach durch.
Ende der Geschichte.
Nee, und dann hast du halt, wir hatten halt mit Leuten, die WeWork angemietet sind, halt Meetings den ganzen Tag.
Ja klar.
Also, selbstverständlich. Das ist halt 80% gelogen, aber.
Ja, okay, aber ich verstehe. Okay,
ja, so, also, ja. Ich glaube aber auch, dass. Ich glaube, es gibt auch Gründe, warum die da nicht so streng sind, weil ich glaube, das lebt auch so ein bisschen davon, dass es so eine einladende Atmosphäre ist. Du kommst da rein, guckst dir das auch mal ein bisschen an. Und wenn es dir gefällt, bleibst halt da und mietest dich halt ein und
ja. Ja, um euch moralisch ein wenig frei zu sprechen, ist es ja so ein bisschen, als wärt ihr jetzt in einem Fitnessstudio ein Probetraining gemacht oder bei einem Verein oder so. Ne? Das ist das erste Mal, ist ja auch die ersten zwei, drei Male, die du hingehst, ist ja auch im Prinzip gratis, damit du dir mal so ein bisschen angucken kannst, okay, wie ist es eigentlich und so. Und jetzt hast du dadurch ja quasi gelernt, hey, das kann sogar vielleicht mal wirklich eine Alternative sein für, ich will irgendwie vielleicht 4 Tage Homeoffice machen und einen Tag will ich aber ein bisschen Büro-Feeling haben. Ja. Und dann könntest du dir jetzt vorstellen, das zu machen. Also so kann man es ja auch sehen, dass das eure Probetage waren.
Genau, ja.
Ah, witzig, okay, cool.
Ja. Aber das war kurz so der Köln-Touri-Guide Willi / WeWork-Hacker / Superhost.
Betrüger?
Was? Betrüger, so,
ja.
Was?
Ja, nein, Quatsch.
und ich glaube, das Interessante war halt jetzt auch in den letzten zweieinhalb Wochen für mich, war, dass ich quasi so einen kleinen Boost bekommen habe, was so die Auftragslage angeht. Und zwar, ich habe ja für einen Bekannten habe ich ja so Website und so Kram gemacht.
Seit Anfang des Jahres ja eigentlich schon. Ne?
Genau. Und da kam jetzt durch ihn dieses typische, wer hat dir deine Website gemacht? Ah, der, oh, kannst du mir die Nummer geben. So. Und
dann hast du ihm meine Nummer weitergeleitet. Als besten.
So, ich kenne einen, der kann HTML.
Genau.
Ja, und da kam halt jetzt relativ viel noch quasi an Anfragen. Und dann habe ich so ein bisschen auch den Dezember und Januar so durchgeplant. Ich bin, okay, knallhart, das kann ich euch anbieten, nicht mehr, nicht weniger, das ist der Preis, eure Entscheidung. So. Und
da gab es eure? Also waren es wirklich, also war es nicht nur der eine, der, also weil ich,
also
war es nur zwischendurch halt, mal so ein bisschen mitbekommen.
Es war halt, bei dem einen Unternehmen sind es halt zwei Leute, die das zusammen machen, deswegen waren es halt zwei, mit dem einen Unternehmen ist es einer. Das heißt, in Summe sind es drei Menschen, mit denen ich Kontakt habe und zwei Projekte.
Okay, das ist mir auch neu.
Ja, und das kam halt jetzt irgendwie aus dem Nichts und da habe ich auch lange überlegt, so, okay, sagst du halt kategorisch nein oder machst du das noch mit? Und dann habe ich jetzt so geguckt, überlegt, und habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt cool verteile über den Dezember und Januar, dann geht das auf jeden Fall klar und tut auch nicht weh. Das heißt, da habe ich nochmal.
Und die Steuer fragt nicht nach.
Bitte?
Und die Steuer fragt nicht.
Genau, weil ich habe ja so viel verdient, dann teile ich das mit allen.
Nee, du, damit keiner denkt, das ist komisch. Also das ist ja, muss das letztens lernen, dass wenn man selbstständig ist, dass man Schwierigkeiten kriegt, wenn man die ganze Zeit nur für einen Arbeitgeber sozusagen arbeitet, weil dann könnte man ja auch fest angestellt sein und dann fragt die Steuer mal nach, du bist den Leuten zu erklären, dass sie nicht denken, du bist der Steuerbetrüger. Und deswegen macht das
Sinn. Nur ein WeWork-Betrüger.
Ja, nur ein WeWork-Betrüger. Und deswegen ist es halt dann irgendwie wichtig vielleicht, dass man sagt, okay, ich habe hier auch noch für 4 oder für 2, 3 andere Leute gearbeitet, damit diese Selbstständigkeit sozusagen gerechtfertigt ist. Und das ist ja dann cool, dass das dadurch so ein bisschen entspannter zumindest ist.
Fun Fact übrigens, ich habe das mal, das ist jetzt ein bisschen trockene Steuerkunde für 30 Sekunden.
Ey, ich hab da Bock drauf, erzähl mir.
Okay. Ich hab da auch mal recherchiert, woher dieses Ding halt kommt, weil das so ungewöhnlich ist. Das hast du eigentlich nur in Deutschland so gefühlt. Dieses Thema, dass du quasi, wenn du selbstständig bist, dass du diesen Begriff der Scheinselbstständigkeit überhaupt irgendwie, dass der überhaupt existiert. Und,
Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, weil eigentlich könnte man ja auch wirklich, also man ist ja selbstständig. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Jahre lang für einen Arbeitgeber arbeite, bin ich ja trotzdem selbstständig von meinem Gefühl her und kann jederzeit sagen, ich möchte gehen und so. Du hast ja, es ist ja trotzdem keine Anstellung eigentlich. Deswegen ist es ja eigentlich komisch, diese Scheinselbstständigkeit da so reinzubauen, ne?
Ja, es gibt zwei besondere Situationen aus der Geschichte, die quasi für Deutschland einzigartig wahrscheinlich sind oder mit einzigartig, die dieses Thema irgendwie prägen. Ich bin nicht Kanye West, wir reden heute nicht. Es ist wie folgt. Und zwar gab es eine Zeit, wo eben viele große Unternehmen, darunter auch, glaube ich, so wie Kaufhof und diese ganzen Supermarktketten, hingegangen sind und gesagt haben, warte mal ganz kurz, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt den Kassierer, die Kassiererin an der Kasse einstellen. Mhm. Und einstellen bedeutet, wir zahlen den Gehalt und wir zahlen die Krankenkasse zur Hälfte, wir zahlen Rentenversicherung und so weiter und so weiter. Und das kostet uns so und so viel Euro im Monat oder D-Mark. Mhm. Oder wir können einfach sagen, hallo, liebe Person, willst du einen Job? Ja, dann musst du dich quasi selbstständig machen und dann können wir dich als selbstständige Person einstellen. Nicht einstellen, aber dann kannst du hier arbeiten. Mhm. Und das war
halt günstiger für den Arbeitgeber, ja, in der Regel.
Ja, 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 weil du dir, du kannst halt sagen, ich zahle dir genauso viel, aber ich spare mir halt eben Krankenversicherungsbeitrag und so weiter zur Hälfte. Das macht halt alles, geht alles zu dieser selbstständigen Person. Oder du kannst der Person sagen, ich zahle dir einfach ein bisschen mehr sogar und dann zahlst du deine eigenen Beiträge und wir sind fein raus. Und für die Arbeit. In Deutschland ist es halt so, dass du als Arbeitgeber quasi das Bruttogehalt hast und dann musst du aber noch fiktiv nochmal so 10-20% oben drauf rechnen. Das ist dann dein Gesamtkostenblock. Das heißt, statt, wenn du sagst, ich zahle jemandem brutto 1.000 Euro, zahlst du aber als Arbeitgeber 1.200 Euro. Und das heißt, da gab es so diesen Trend, weil eben Menschen halt Arbeit gesucht haben und ein bisschen desperate waren, dass man gesagt hat, hey, ja klar, also wir stellen Selbstständige ein oder wir haben halt Plätze für Selbstständige. Also das heißt, die Menschen waren halt insofern halt benachteiligt, weil die halt eben sozialversicherungstechnisch halt eben nicht so gut ausgestattet waren. Das heißt, die hatten keine Arbeitslosenversicherung, die hatten keine Krankenversicherung, mussten die halt selber zahlen und so weiter und so
fort. Boah, ist ja richtig mies.
Ja,
das also ist halt dann auch noch mit den, also ja, also man könnte jetzt sagen, okay, es ist, wenn es transparent ist, warum ist es, aber es sind ja dann im Zweifel Leute, die diese Jobs quasi annehmen, sind ja meistens dann nicht die, die jetzt dann super den Einblick vielleicht in Selbstständigentum haben und dann checken, was sie für Nachteile, Vorteile davon haben, sondern es klingt eher so ein bisschen wie, wir können sparen und wir reden dann nicht so deutlich drüber, was wir damit machen vielleicht und wenn wir reden es mal kurz, steht unten im Kleingedruckten, aber die checken das erst nach einem Jahr und merken dann, oh Gott, das in so einer Einstellung bin ich hier?
Das ist so ein bisschen, ich finde auch, man kann das, glaube ich, vergleichen mit so diesen Promo-Jobs. Da wird das ja auch oft so gemacht. Dass du sagst, ja, du brauchst einen Gewerbeschein, dann kannst du bei uns hier von der Messe arbeiten und das halt ab, rechnest du halt ab oder bist halt, ja, ne? Der Unterschied ist halt, wenn du an der Kasse irgendwie bei Karstadt arbeitest oder so, ich weiß nicht, ob es Karstadt war, also jetzt nicht auf den Namen festlegen, aber dann arbeitest du ja nicht nur für ein Projekt. Das heißt, du bist halt da, du bist halt jeden Tag da, Montag bis Freitag und dann deswegen,
Zweifel dein Leben lang, so, ne?
Genau, genau. Und der Nachteil ist halt, wenn du das dein Leben lang machst, ist halt, du hast halt nicht in die Rentenkasse eingezahlt, du hast halt Krankenversicherung selber gezahlt und so weiter. Und wenn du mal arbeitslos wirst, dann bist du halt
so. Das heißt, theoretisch hätten die, wären die auch da wieder moralisch fein raus gewesen, hätten sie ihre ArbeitnehmerInnen dann so gut beraten, dass sie denen gesagt hätten, hey, pass auf, wir stellen euch jetzt so an, aber ihr müsst euch darum selber kümmern, darum selber kümmern, darum selber kümmern. Aber dann hätten ja die ArbeitnehmerInnen wahrscheinlich gemerkt, oh, dafür brauchen wir aber mehr Gehalt, weil das ist ja teuer. Also dann, und deswegen haben sie wahrscheinlich das dann gar nicht so groß erklärt und, ne, okay, verstehe.
Ja, ich glaube.
Also möglicherweise.
Ne, also auch da hat hier eher gesagt, das war so ein Moment in der Gesetzesauslegung, dass man gesagt hat, okay, es gibt ja dieses Schlupfloch, wenn man so möchte. Das ist legal, das so zu machen. Es gibt genug Druck quasi vom Arbeitnehmermarkt, dass Leute halt verzweifelt Jobs suchen.
Ja,
also funktioniert.
Money,
genau. Und für die Leute, die den Job so angenommen haben, war es wahrscheinlich so die Wahl zwischen, ich habe halt irgendeinen Job oder ich habe gar keinen Job.
Ja, ja.
Also nehme ich halt lieber diesen kruden Vertrag statt halt gar keinen Vertrag. So.
Verstehe.
Und dann hat man irgendwann gemerkt, so, ja, Moment, das ist aber unfair. Das ist, weil das ist ja nicht die Selbstständigkeit im klassischen Sinne, so dass jemand sagt, hey, ich bin mir alle Risiken bewusst und ich würde das gerne machen und ich kenne die Vor- und Nachteile und das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich diesen Weg gehe und nicht den anderen Weg gehe. Ja. Und ich habe auch genug quasi auf der hohen Kante und genug quasi monatlichen, weiß nicht, Überschuss, dass ich sagen kann, ich kann mich eben um meine Rente kümmern, ich kann mich um wenn ich arbeitslos werde, dann habe ich das gewuppt und so weiter.
Ja.
Also hat man aber dann von Gesetzesgeberseite gesagt, Moment mal ganz kurz, das ist ja gar keine richtige Selbstständigkeit, das, was die da machen, ist eine Scheinselbstständigkeit. Und damit war dieses Konstrukt auf einmal geboren.
Ja.
Und die Begründung war halt, naja, man möchte halt eben, dass Menschen geschützt werden vor einer Situation, in der sie summa summarum von allen sozialen Aspekten der benachteiligt werden. Und das heißt, dieser Schutzgedanke war da prägend. Das heißt, man hat sich überlegt, nein, wir möchten eben nicht, dass eben die Kassiererin, der Kassierer eben benachteiligt wird, weil im Grunde genommen könntest du die Person genauso gut einstellen. Der Arbeitgeber zahlt ein bisschen mehr, aber die Person hat alle Vorteile des Sozialsystems. Ne? Wenn du arbeitslos wirst und so weiter, Rente und so weiter. Das war der Gedanke dahinter. Mhm. Aber, und meine These ist, dass sich über die Zeit einfach dieser Begriff der Scheinselbstständigkeit so etabliert hat. Mhm. Und mittlerweile halt eben wie Finanzämter oder halt irgendwie alle so ein bisschen dieses Thema Leben ohne den Kern, den Ethos der Sache irgendwie zu wahren. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich arbeite 10 Jahre für ein Unternehmen und ich verdiene im Monat 20.000, 30.000, 40.000 Euro und kann mich um alle Szenarien kümmern. Also Rente habe ich gecovert, Arbeitslosenversicherung habe ich selber und so weiter. Dann ist die Frage, was ist an diesem Menschen schutzbedürftig?
Genau. Ja.
Versus ein Mensch, der für 1.000 Euro vielleicht irgendwo arbeitet in diesem Konstrukt. Ja, da kann ich es nachvollziehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob diese Differenzierung gemacht wird. Und
das also ist weiß halt, man wirklich nicht, ne?
Ja, das weiß man nicht, ne? Und deswegen, ich glaube, für viele, die halt, so wie ich, dann auch selbstständig sind, ist halt dann immer so die Frage, okay, warte mal, wenn ich zu lange für einen Projektgeber quasi arbeite, was halt auch gerade am Anfang halt schwierig ist. Du kannst ja nicht starten und davon ausgehen, dass du so die Reputation hast und direkt 1.000 Aufträge bekommst, ne? Und manche Projekte sind halt auch so, dass du einfach sagst, okay, wenn ich das Projekt gut machen will, muss ich halt einfach auch 40, 50 Stunden die Woche reinknien. Was soll ich doch nebenbei machen?
Ja, und vielleicht hat man auch voll Bock auf das Projekt und dann nur wegen so einem Scheinselbstständigkeitsargument dazu sagen, leider muss ich jetzt euer Projekt beenden, obwohl es mein Traumprojekt ist, aber jetzt muss ich was anderes machen, weil sonst eventuell das Finanzamt mir im Arsch ist.
Ja,
also würde mich wirklich mal interessieren, müsste man eigentlich mal mit jemandem irgendwie sprechen, der beim Finanzamt ist. Das Ding ist, wahrscheinlich hast du dann auch wieder 8 Sachbearbeiter, die den Case 8x8-fach anders beurteilen, so ungefähr. Ne? Die 2 Leute, die sagen, hey, das ist auf gar keinen Fall, das ist ein Problem. Und andere sagen wiederum, nee, das steht hier so fest drin, länger als so für den. Also,
ich glaube, so von dem allem, was ich weiß, ist es eine Einzelfallbetrachtung. Das heißt, man guckt sich jeden Fall einzeln an und dann gibt es halt. Das ist halt so ein bisschen auch so das Gespenst des Internets. Da gibt es halt so lustige Kriterien, die halt dann eben jemand, der das prüft, quasi sich anschaut und dann überlegt, ist es eher Selbstständigkeit oder ist es eher angestellt? So nach dem Motto, bist du quasi weisungsgebunden? Also kann dir der andere sagen, wann du zu arbeiten hast und wo du zu arbeiten hast und so weiter? Hast du eine E-Mail-Adresse, bist du quasi intern Verteilern irgendwie drin oder so weiter? Musst du dich abmelden, hast du Urlaub oder sowas? Ne? Das sind alles so Dinge, wo man so sagt, ja gut.
Hat man ja
aber es gibt halt da Schwarz dann, und es gibt halt kein Schwarz und Weiß. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt, also in meinem Fall war es so, weil ich sag halt allen meinen Projekten, wenn ich dann mal Urlaub mache, weil irgendwann musst du halt Urlaub, dann sage ich halt auch, ey, ich bin jetzt 2 Wochen nicht verfügbar. Habe ich mich damit abgemeldet oder war ich einfach nur proaktiv in der Kommunikation. Also
es ist halt eben kein
Schwarz-Weiß-Ding und deswegen
auch eine E-Mail-Adresse. Also das kann ja sein, dass das total wichtig für die Kundenkommunikation ist, wenn du einen Job hast, der nicht nur intern arbeitet, sondern auch nach außen, ist ja total wichtig, dass du eine interne E-Mail hast. Und das hat ja erstmal ändert nichts an deinem Status in der Firma sozusagen.
Ja. Zum Beispiel, ein Beispiel war, ich hatte für den einen Kunden habe ich halt so Designs gemacht für so Banner und so weiter, so Printmedien. Aber dann war es halt an einem Punkt so, dass ich gemerkt habe, es ergibt viel mehr Sinn, wenn ich einfach direkt mit den Printleuten kommuniziere, statt immer Ping-Pong zu spielen. Dann habe ich auch gesagt, komm, klatsch mir mal kurz so eine E-Mail-Adresse raus, dann tue ich so, als wäre ich irgendwie, dann spreche ich halt offiziell deinen Namen, weil wenn jetzt irgendwer Drittes kommt mit einer Gmail-Adresse, sagen die halt auch so, ja, warte mal, aber seid ihr mein Auftraggeber? Ja. Und das sind so diese praktischen Dinge mit dem Alltag und deswegen, ich bin total tiefenentspannt, was meine Situation angeht, weil ich habe halt ist irgendwie halt hingekriegt, halt mehrere Auftraggeber zu haben. So, dass jetzt gerade jetzt zum Jahresende nochmal mehr wurden. Das ist halt auch so das Signal, wo ich immer sagen kann, hey Leute, Dauert am Anfang ein bisschen, aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich jetzt so 3-4 Hochzeiten bespielen kann. Und zudem halt, wenn, wie gesagt, wenn jemand halt ihm so sagen würde, hey, guck mal, du bist scheinselbstständig, dann würde ich halt sagen, hey, komm mal her. Also lass uns mal kurz quatschen.
Komm mal her.
Wir setzen uns das hin und quatschen das mal durch. Und dann würde ich halt genauso argumentieren und sagen, erstmal guck mal, wo ist hier der Schutzbedarf? Ne? Es ist Kontext, also ne, erstes Jahr und so weiter, Startschwierigkeiten. Und guck mal hier, ich habe nichts, ich mache alles so, wie ich Bock habe, ne? So, ich habe mein eigenes Gerät, ich habe hier keine irgendwas. Das heißt, ich bin da relativ easy entspannt, aber ich kenne auch Leute, die dann sich halt total die Panik schieben und jeden Morgen aufwachen und denken, oh Gott, weil morgen das Finanzamt kommt.
Wann rufen sie an?
Ja. Und dann denke ich mir auch so, ja, was ist der Worst Case? Du musst halt die Sozialversicherung zahlen oder sowas. Aber auch da, ne? Also ich glaube, wenn man da halt irgendwie, ich finde immer wichtig, wenn man den historischen Kontext für sich einordnen kann, dann seine eigene Situation reflektieren kann und sagen kann, hey, ich habe gute Argumente, warum das für mich nicht gilt, dann bin ich da irgendwie guter Hoffnung, dass du auf eine Gegenseite stößt, wenn es überhaupt so weit kommt, dass wenn überhaupt jemand fragt, dass du sagen kannst, ey Leute, ich hab, ne, alles gut, ich habe mich um alles gekümmert, ich bin nicht schutzbedürftig. Aber das ist ja eigentlich die Message. So, ich, ne, alles gut, hab alles im Griff. Und
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das finde ich nochmal ein schöner Hinweis, weil das ist, glaube ich, was mir auch in Schule immer so oft ein entspanntes Gefühl gibt sozusagen, dass ich am Ende des Tages oder wir haben ja schon darüber gesprochen, so bei Beratung die Tür auflassen oder ja oder nein, dass ich dann die Tür immer zumache, so, ne, weil ich für mich immer klar in meinem Kopf habe ich die Argumentation sozusagen vorgeschrieben für, was ist, wenn mal jemand komisch fragt, so, dann sage ich dem, okay, pass auf, das und das und das sind die Gründe, das und das deswegen oder, oh, so kannst du doch nicht die Mail an den und den schreiben, ja doch, weil so und 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 ich finde, dadurch nimmt man sich viele eigene Unsicherheiten, dass man halt dann eben nicht, wie du sagst, jeden Morgen aufwacht und sich denkt, oh Gott, was ist, wenn jetzt das passiert, diese Unsicherheit der Ambivalenz, der, also, was ist, wenn das passiert, dann weiß ich nicht, was dann passiert, wenn, was ist, wenn das andere passiert, so, sondern wenn man dann in seinem Kopf diesen vorgefertigten Weg sozusagen hat, dann ist man zumindest erstmal entspannter. Das heißt noch lange nicht, dass es am Ende vor dem Endergebnis schützt. Also genauso kann dich das Finanzamt anrufen, genauso kann mich mal irgendwer richtig am Arsch haben sozusagen. Aber trotzdem habe ich die Zeit bis dahin dann eben entspannt verbracht, weil ich hätte es sonst eh nicht gelernt. Ich hätte es ja sonst nicht anders gemacht. Also der Weg ist ich will den Weg ja so gehen, so, und der ist für mich abgesichert und ich fühle mich sicher und safe in meiner Argumentation. Und wenn das nachher jemand nicht teilt, ja gut, dann muss ich mit den Konsequenzen eben leben.
Aber oder man streitet es halt aus, ne? Ich meine, das ist auch so ein Punkt, ne? Nur weil jemand irgendwie, das ist ja so häufig, je länger ich in meinem Erwachsenenleben Zeit verbringe in verschiedenen Konstellationen, sei es in irgendwelchen Behördenangelegenheiten, sei es in irgendwelchen Finanzangelegenheiten, sei es in irgendwelchen beruflichen Themen, je mehr Zeit ich darin verbringe, desto mehr wird mir bewusst, dass viele Menschen einfach oft auch einfach nicht die Kapazitäten haben, zeitlich.
Schön gesagt eigentlich, ja.
Um halt alles auf den Kern der Wahrheit zu prüfen. So, ne? So würde ich zum Beispiel auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, jetzt, um das an Finanzbeispiel zu nehmen, jetzt kommt ein Prüfer und sagt, hey, irgendwie ist mir das nicht ganz koscher, was du da machst, hier Scheideselbstständigkeit, Ende. So. Und ich sage, hey, ich weiß, stressiger Job und du hast wahrscheinlich irgendwie gar keine Zeit gehabt, dir irgendwie, du hast einfach wahrscheinlich so eine Checkliste abgearbeitet und alles cool, ich weiß, wie es läuft, so, ne, gar kein Vorwurf, aber lass uns noch mal kurz gucken und, ne, und hier kann ich dir das erklären und ich glaube auch, dass wenn man zum Beispiel, selbst wenn die dann intern trotzdem zu der Entscheidung kommen und sagen, hey, das ist aber immer noch nicht unseren Kriterien gerecht, würde ich sagen, ja, Moment mal, aber lass uns doch mal mit jemand anderem reden, der vielleicht den Kern von einer anderen Perspektive beleuchten kann und nochmal dieses Thema Schutzbedürftigkeit und sowas eingeht. Und das heißt, dann trägst du auf die nächste Instanz. Und das heißt, du sagst dann, hey, ich widerspreche dieser Entscheidung. Und das ist nicht im Sinne von, ich bin läppisch oder ich, ne, bin so ein trotziges Kind, sondern hey, warte mal ganz kurz. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass irgendwer, der irgendwann mal ein Gerichtsurteil dazu entschieden hat, vielleicht auch da entweder einen anderen Kontext hatte, andere Zeit, ne? Weil dieses Thema mit Remote, irgendwo arbeiten und selbstständig sein, Internetjobs.
Ist noch nicht so bekannt.
So, wenn das Gerichtsurteil vor 15 Jahren gefällt wurde, dann sage ich, vor 15 Jahren hatten wir nicht mal das iPhone. Also, ne? Zurück zum Kontext. Und ich glaube halt, das ist das, was ich meine. Ich glaube halt, die Leute, die halt im Zweifel noch dann Dinge tun, die du nicht cool findest, die machen das nicht zwangsläufig, um dir einzuwirken, weil die böse sind, sondern einfach in ihrem Trott einfach nicht rechts und links gucken können, weil eben auch, ich bin mir ziemlich sicher, beim Finanzamt sind die Leute wahrscheinlich auch voll mit Arbeit und kommen zu nichts gefühlt. Und
Ja, man nennt einfach Mustererkennung dann, ne? Also man nennt Mustererkennung, um halt Ressourcen zu sparen sozusagen. Und damit liegen die auch wahrscheinlich in 95% der Fällen eben richtig. Und dann muss man diese 5% eben akzeptieren. Und dann ist halt dann die Frage, ob du dann wen Cooles im Zweifel gegenüber hast oder eben nicht, der dann eben mit sich reden lässt. Oder der hat dann sagt, nein, 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 nein. Aber wie du sagst, nur weil dann jemand sagt, nein, 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 heißt es ja noch lange nicht, ja, okay, dann habe ich jetzt wohl verloren. Sondern auch dann kann es Instanzen geben, die einem zweiten Verfahren Recht geben und die dann merken, okay, nee, irgendwie muss man da mal drüber sprechen. Und das ist jetzt nicht für immer in Stein gemeißelt. Hm. Und nur weil man Sorge davor hat, dass da aber ein böser, nicht mit sich reden lassender Mitarbeiter ist, dann Dinge nicht zu tun, das ist ja immer das Problem, wenn man sich dann einschränkt im Leben aufgrund von Angst davor, dass irgendwer Drittes dann das und das eventuell nicht und so weiter macht. Ne? Immer das Beispiel dieser Sportlehrer, der nicht Sportlehrer wird vielleicht, weil er Angst hat, dass irgendwann jemand mal behaupten könnte, dass er irgendwie durch die falsche Umkleide gegangen ist und dadurch irgendwie sein Leben zerstört wird, so ungefähr. Mhm. Ne? Mhm. Wenn man mit dieser Angst aufwacht und jeden Tag die Angst in der Schule verbringt, das ist ja scheiße so. Und davor muss man sich eben schützen und dann eben gar nicht dieses Horrorszenario, finde ich, immer so ganz folgen, sondern sagen, ja, und am Ende kann ich aber ja auch Recht bekommen. Also am Ende kann ja auch da jemand sein, der sagt, nee, nee, Moment, lieber Finanzamtmitarbeiter, das ist eine gute Sichtweise von vor 10 Jahren gewesen. Jetzt müssen wir mal anders denken. Und hier, Herr Wiedergold, Sie haben recht. Danke, ciao.
Ja, und kann ja cool wäre das, wenn das tatsächlich sogar, ich meine, das Coolste wäre, wenn das auf einer höheren Instanz passiert.
Ja.
Dass man sagt, hey, warte mal ganz kurz, diese Rechtsprechung vor wann auch immer wird jetzt überarbeitet. Und wie vielen Menschen das auf einmal die Möglichkeit vielleicht geben würde, halt eben entspannter, quasi auch länger mal in einem Auftrag zu arbeiten. Ich glaube, du bist Designer und du designst halt immer nur so eine Produktphase und danach musst du halt raus, weil du denkst, ach scheiße, ich kann nicht bleiben. Und du erlebst nie die zweite Iteration deines Produkts. Du bleibst halt auch von deinen Skills her irgendwie kleben, weil du immer nur einen Teil siehst, nie die zweite Version von etwas. Und nur weil es halt eben diese Regelkonstellation von vor wann auch immer gab, wo jemand mal irgendwie betrogen wurde. So. Aber ja. Also ich fühle mich total safe. Wie gesagt, ich habe da jetzt mehrere Jobs am Start und daher wüsste ich nicht, was man mir ankreiden sollte, selbst wenn es irgendwie dazu kommt. Wie gesagt. So.
Ja. Aber sind Homepage-Jobs auch?
Nochmal?
Homepage-Jobs? Beide?
Achso, ja, genau. Ja. Mhm. Ziemlich ähnlich. Wie,
also relativ easy, gut neben dem Projekt machbare Jobs sozusagen irgendwie, weil du mittlerweile erfahren darin bist, gut drin bist und eigentlich so das so routinemäßig runterarbeiten kannst. Natürlich mit gewohnter hoher Qualität, aber ist jetzt nichts, wo du dich neu reinarbeiten musst die ganze Zeit und überlegen musst, oh Gott, wie macht man das eigentlich, oder?
Ja, genau, das ist halt das Coole, wenn ich einmal jetzt das von A bis Z gemacht. Und jetzt konnte ich auch bei diesem Mal einfach sagen, warte mal ganz kurz, wir stecken genau den Rahmen ab und sagen, das ist das, was ich liefern kann für das Geld in der Zeit. Alles andere kostet halt extra. Das heißt, ich weiß halt ganz genau, ich kann halt ganz genau kalkulieren, okay, ich sitze da so viele Stunden ungefähr dran und nicht mehr. Das heißt, da kann ich auch so Sachen machen wie sagen, ey, ich krieg's im Dezember noch fertig.
Mhm.
Weil ich halt weiß, okay, ich gucke so in den Kalender und sag mir, okay, dann und dann ist halt noch Luft, müsste passen. Und dem anderen habe ich halt
gesagt, kann der Kunde entscheiden, ob er es haben will oder nicht.
Also exakt, aber genau so habe ich es gespielt. Ich habe gesagt, okay, cool, danke für, dass ihr fragt, das und das kann ich anbieten in dem und dem Zeitraum, wenn es für euch passt, cool, wenn nicht, dann ist auch cool. Und habe das bei beiden so gespielt und beide haben gesagt, passt und jetzt mache ich halt eins im Dezember, eins im Januar.
Cool.
Ja. Und was jetzt aber neu ist ab Januar, ist, dass ich mich habe in einen neuen Modus wechsle, der vielleicht auch nicht so üblich ist. Zwar den Hybrid-Modus tatsächlich. Und im Hybrid-Modus versteht man einen Menschen, der sowohl an einem Job
Cyborg ist und was?
Cyborg und Adler. Oder Cyborg und Bär. Kennst du auch dieses Spiel? Das gab es früher für den PC, da konnte man so Tiere miteinander so
Spore?
Kann sein. Ich weiß nicht mehr.
Vielleicht. Ah, nee, es gab noch ein zweites. Ja, so ein Strategiespiel.
Ja, ja, ich weiß, so ein bisschen wie Warcraft. Da konntest du immer sagen, oh, ich nehme den Bären und den Adler und dann habe ich einen Adlerbär.
Yo, oh, ich hätte den Namen vergessen.
Das waren doch coole Spiele, weißt du?
Das suche ich dir nachher raus, ja.
Geil. Ja, ja, jedenfalls, mein Hybrid ist nicht in Bezug auf meinen Körper, sondern in Bezug auf meinen Job. Und zwar werde ich jetzt ab nächstem Jahr quasi eine zweigleisige Nummer fahren. Ich werde natürlich die Aufträge, die ich jetzt angenommen habe und die ich quasi jetzt übers Jahr gesammelt habe, also die 3 Stück, werde ich natürlich weitermachen und potenziell noch weitere irgendwie noch so mal temporär mal hier reinnehmen. Aber ich werde auch wieder quasi im klassischen Angestelltenverhältnis unterwegs sein.
Haben wir jetzt völlig umsonst eine halbe Stunde über Scheinselbstständigkeit geredet, weil das eh jetzt nicht mehr Thema sein wird bei dir?
Nein, weil es vielleicht noch andere interessiert, die das jetzt hört.
Ja, okay.
Nee, aber nicht aus der Motivation der Scheinselbstständigkeit, sondern eher aus der Motivation der, wie sagt man, Außenrepräsentation, also für das, also für eins der Projekte. Und das ist nicht alles, aber ich glaube, man könnte sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang, ungefähr anderthalb Jahre lang für ein Projekt gearbeitet.
Ja.
Die finden mich so cool, die sagen, was müssen wir tun, damit du quasi offiziell als Teammitglied hier agierst, ja, dass wir sagen können, guck mal, der Typ ist Teil dieses Projektes und nicht nur.
Also Prestige für das Projekt auch sozusagen. Also das klingt jetzt blöd, aber das von außen kann ich das ja so sagen vielleicht, dass die sich mit dir schmücken können in der Form, dass sie nicht sagen, naja, wir kaufen uns diese coole Arbeitskraft von irgendwie außen ein, aber eigentlich kann der jeden Tag weg sein und so, sondern Investoren gegenüber kann man dann sagen, hey, hier haben wir Willi Wiedergold, der ist da und dafür verantwortlich, hier seht ihr schon Ergebnisse davon. Und den haben wir jetzt langfristig binden können. Das heißt, ihr könnt damit rechnen, liebe Investoren. Das wird das beste Projekt 2028.
Also. Ja, das ist, glaube ich, so eine Perspektive, die da auch irgendwie mit reinspielt tatsächlich.
Mhm. Und, kann man sich vorstellen, also finde ich nachvollziehbar.
Ja, ja, ich glaube, das Thema Planungssicherheit ist tatsächlich so ein Thema, weil ich habe in allen meinen Verträgen quasi immer drinstehen, wir können das jederzeit auflösen. Also ich habe halt quasi immer so
von beiden Seiten
sozusagen. Genau, immer so ein Projekt quasi abgesteckt, dass wir sagen, naja, also jetzt zum Beispiel in dem Fall war es so, wir gesagt, okay, wir machen jetzt von Januar bis Dezember, ist die Projektlänge und das sind die Themen, an denen ich arbeiten werde. Das sind die Sachen, die ich abliefern werde. Aber man kann jederzeit quasi die Stecker ziehen. Und es gibt keine Mindestabnahmemenge im Sinne von, du kannst jetzt, also wenn zum Beispiel, weil ich jetzt sage, boah, ich fahre jetzt irgendwie vor ein paar Wochen weg oder die sagen, hey, das eine Projekt ist gestorben, das eine Teilprojekt, das war's,
Joey,
dann ist halt von heute auf morgen halt Schluss. Und das ist halt für mich immer ganz cool gewesen, weil ich hatte die ultimative Freiheit, könnte man sagen, wenn ich jetzt keinen Bock habe zu arbeiten, arbeite ich halt nicht. Ja. Aber gleichzeitig war es halt auch so, dass, wie du richtig sagst,
Du gearbeitet hast und diese Freiheit, die du ja quasi nicht genommen hast, die war ja im Kopf schön, aber du hast sie dir eh nicht genommen sozusagen.
Weil ja, außer halt beim Sommer mal so ein bisschen, ne? Aber das war jetzt, aber dann ist halt auch so, genau wie du so richtig sagst, wenn du jetzt sagst, du willst jemanden aber für ich sag ich so, wichtigere Projekte dann auch mal einstellen, wo es auch darum geht, vielleicht auch mal Mitarbeiter zu suchen und sowas und die einzustellen, dann ist es halt einfacher, wenn du sagen kannst, hey, guck mal, das ist unser Abteilungsleiter XY oder wie auch immer, ne, das ist dein Vorgesetzter und der kümmert sich um dich.
Versus, nicht, der ist eventuell übermorgen weg.
Versus das, wir haben halt aktuell einen Freelancer.
Ja.
So, das macht halt einen Unterschied, ne, wenn du halt jetzt so Organisationsstrukturen aufbauen willst und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat mehr Effekt als die Prestige-Geschichte, aber natürlich bin ich ein ultra geiler Typ und jeder will mit mir Werbung machen. Wissen wir natürlich alle. Nee, aber ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt, weil wir jetzt auch gesprochen haben, gesagt haben, okay, die Projekte für dieses Jahr waren cool, für nächstes Jahr wären es die und die Projekte und jetzt ist die Wahl zwischen, entweder suchen wir uns halt jemanden, der quasi voll reinkommt und diese Themen übernimmt, aber wenn du Bock hast, könnten wir uns halt auch vorstellen, dich einfach dann einzustellen und dann machst du halt diese coolen Projekte. Und ich sage, okay, ich muss mal überlegen. Und habe gesagt, warum eigentlich nicht? Weil ich kann beides machen. Also ich kann ich kann trotzdem selbstständig sein. Mhm. Halt klar, nicht zu vollem Maße, nicht mit irgendwie 100 Stunden der Woche. Aber ich kann halt eben die Projekte, die mir Spaß machen, die ich nebenbei noch machen kann, machen. Und kann aber trotzdem.
Ist das so wie. Ja. Sorry. Nee, ist es halt so ein bisschen wie, dass du, sag ich mal, wie wir es schon mal in Tape 70 besprochen haben, was du ja auch in der Selbstständigkeit cool fandest im Zweifel, dass du so ein Hauptprojekt hast, dann sozusagen irgendwie mit. Ich habe keine Ahnung, wie viel man arbeitet pro Woche. Sagen wir mal mit 30 Stunden die Woche. Und dann hast du aber trotzdem noch weiterhin 10 Stunden die Woche, die du eben, wenn du möchtest, entweder frei hast oder halt in andere Projekte steckst, so ungefähr, wenn du Bock hast. Das heißt, du machst so eine Art, nicht halbe Stelle, aber du machst nicht 100% sozusagen den Job, sondern verkürzt von Anfang an auf 80% oder so sozusagen. So ein bisschen.
Ja, genau. Ich habe halt für mich geguckt, wie viele Stunden die Woche kann ich halt arbeiten. Und dann habe ich so eine Linie gezogen, wo ich sage, das muss ich arbeiten, quasi als Festangestellter, damit ich so über die Runden komme und damit alles cool ist. Und der Rest ist halt eben, wie du das beschrieben hast, ein bisschen so das Optionale. So, wie ich jetzt für mich gesagt habe, hey, der Dezember ist relativ entspannt, ich habe nichts Großes vor, ich fahre nicht irgendwie in Urlaub und so weiter. Das heißt, da kann ich locker mal irgendwie noch irgendwie an einem Freitagnachmittag oder Mittwochnachmittag irgendwie da noch ein paar Stunden machen und dann mache ich diese Website halt fertig. Und das Gleiche wird im Januar so sein. So, vielleicht mache ich im Februar nichts extra. Also vielleicht mache ich den Februar dann mal ein bisschen entspannter und mache dann nur so einen Umzug hier und da. Zwinker. Und mache dann im März vielleicht nochmal was oder habe dann irgendwie, weiß ich, hier und da mal ein paar Stunden, wo ich so eine kleine Sache mache. Und vielleicht mache ich dann ab April wieder ein größeres Projekt nebenbei. Aber es wird auf jeden Fall von der Luft her so passen, dass ich sagen kann, ich kann so meine Basislinie halten mit der Festanstellung und dann habe ich halt immer noch so hier und da mal punktuell nochmal Projekte für die Selbstständigkeit. Und mein großer Traum, das ist halt auch etwas, warum ich die Selbstständigkeit auf gar keinen Fall aufgeben werde, ist, wenn ich irgendwann mal halt wieder dazu komme, Artikel zu schreiben, damit ich ja damit ungefähr mal auch groß rauskomme und viel Geld verdiene.
Ja klar, selbstverständlich. Es wäre doof, wenn du dann das nicht mehr kannst, weil du dann gebunden bist sozusagen.
Klar. Nee, also das heißt, das ist so ein cooler Hybridstart, das heißt, ich kann die Themen weitermachen. Ich habe ja auch relativ überschaubare, aber trotzdem irgendwie aufwendige Infrastruktur. Das heißt, wenn du selbstständig bist, musst du halt so ein paar Sachen klären, dass du Rechnung schreiben kannst und so weiter, dass du halt die Steuer irgendwie ordentlich machst mit der Anmeldung und so weiter, hast du halt so regelmäßige so Steuerevents für die Umsatzsteuer und so weiter. Das ist halt jetzt da und das will ich halt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, oh, war cool, jetzt fahre ich das wieder zurück, sondern es bleibt halt da, ich mache halt da immer noch Sachen, aber ich habe halt auch mein Einkommen, wo ich einfach ohne Rechnung einfach Geld bekomme.
So. Ich habe so ein paar Fragen, musst du sagen, ob das alles podcastmäßig ist oder eben nicht, easy. Aber so eine Frage wäre zum Beispiel, aber musst du dann beim Finanzamt offiziell auch dein, also gibt es diesen Hybridstatus oder ist das jetzt eigentlich was, ach so, das gibt es offiziell, okay, gut. Aber also, das heißt ja, das, was wir gerade über Scheinselbstständigkeit gesprochen haben, könnte ja jeder, der diese Ängste hat und damit aufwacht, könnte doch eigentlich in diesen Modus einfach wechseln und könnte sagen, hey, pass auf, ich bin in so einem dafür müsst du ja fest angestellt sein.
Ja, die Frage ist halt, ob die Gegenpartei quasi so eine Stelle hat.
Verstehe. Das verstehe. Ist
manchmal
das
so.
Das muss ja auch nicht angeboten werden, sozusagen. Ja. Ah, okay. Und die Frage wäre jetzt ja so, also um es positiv zu sagen, das müsste ja sein Arbeitgeber sich eigentlich dich kosten, also da muss er sich was kosten lassen, sozusagen, oder? Weil also im Prinzip kauft er dich ja fest ein. Das heißt, du gehst da im Prinzip mit mehr Vorteil, also ist jetzt nicht ein Nachteil für dich, sondern eigentlich wollen die dich gerne haben und müssen dich ja irgendwie davon überzeugen, dass du in diesen Hybrid-Status gehst, weil du könntest ja auch sagen, ey Leute, nee, wenn ihr mich so haben wollt, ich mach trotzdem weiter mein Ding, wenn ihr mich haben wollt, gerne, aber nö. Oder
das ist halt dann individuelle Verhandlungssache. Also in meinem Fall war es halt so, dass ich gesagt habe, hey, ich will auf keinen Fall weniger irgendwie. Ich brauche auf jeden Fall bestimmtes Budget quasi im Monat, damit ich irgendwie ein schönes Leben habe und klar, wie ich vorhin erklärt, wenn du halt aus der Selbstständigkeit in Angestelltenverhältnis wechselst, ist es jetzt quasi für den einen Auftraggeber / demnächst Arbeitgeber so, dass das ist halt dann quasi, wenn wir gleiches Nettogehalt für Willi haben wollen, muss eben jetzt quasi noch mehr gezahlt werden eben für Sozialversicherung. So, das kommt jetzt on top obendrauf. Für mich halt dann zum Vorteil demnächst, für den Arbeitgeber zum Nachteil. Aber kann auch so sein, dass man sagt, hey, ich hätte gerne eine Festanstellung, können wir das irgendwie machen? Und dann sagt der Arbeitgeber, hey, ja, okay, aber für uns kostet das mehr. Also wenn du mit weniger netto cool bist, können wir das machen. Das heißt, da gibt es kein Gesetz, das heißt dann persönliche Verhandlungssituation.
Das heißt, ich meine jetzt aber in deiner Situation gerade ganz konkret, dass so nach dem Motto, wenn man da jetzt lange bearbeitet oder wenn die einen haben wollen sozusagen, das heißt, im Prinzip könnte man jetzt sagen, du bleibst bei deinem gleichen Netto sozusagen und musst jetzt, sparst dir aber dann selber die Abfuhr für deine eigene Vorsorge sozusagen, also für Krankenversicherung und so weiter und so fort so ein bisschen, bleibst beim gleichen, das brauchst du nicht mehr abfüllen, weil das jetzt der Arbeitgeber sozusagen macht, das ist so dein Vorteil sozusagen, dass du dieses Geld sozusagen sparst, weil es jetzt der bezahlt sozusagen.
Ja, für so mich grob. Ganz, ganz konkret, ich werde ab nächstem Jahr dann eine Arbeitslosenversicherung haben. Das heißt, wenn ich dann nach, weiß nicht, vielen, vielen Monaten irgendwann arbeitslos bin, hätte ich halt Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ich werde eine Rentenversicherung haben, in die gesetzliche Rente wieder einzahlen. Und das war's eigentlich. Die Krankenversicherung war jetzt durch die Selbstständigkeit privat. Das bleibt privat. Stimmt. Das heißt, da ändert sich gar nichts. Und die Unfallversicherung ist auch sowieso in der Krankenversicherung mit drin. Das heißt, da ändert sich auch nichts.
Okay.
Das ist wirklich nur Arbeitslosen und Rentenversicherung kommt jetzt quasi neu dazu, die halt vorher nicht
dazu. Okay, das heißt, du könntest dir überlegen, deine private Rentenvorsorge sozusagen, könntest du jetzt pausieren
auf
oder so?
Auf gar keinen Fall. Wie wir alle wissen, sagen, ist ja die gesetzliche Rentenversicherung für unsere Generation sowieso eher so ein Scheinkonstrukt. Okay. Nee, also deswegen, also für mich konkret ändert sich in meinem Sparmodus und Vorsorgemodus einfach gar nichts.
Verstehe.
Also auch unter uns, wenn ich arbeitslos werden würde, dann würde ich einfach sagen, dann muss jetzt die Selbstständigkeit halt mehr quasi hergeben. Also das heißt, es ist für mich auch immer noch so ein bisschen diese Projektbetrachtung. Jetzt bin ich angestellt. Wenn das wegfällt, dann shifte ich halt mehr in die Selbstständigkeit.
Dann baust du halt 2 Homepages mehr, ja klar.
Und damit, also unterm Strich für die Gesamtgesellschaft würde ich dann sagen, hey cool, ich zahle jetzt mit in diesen Topf ein, so, aber ich brauche im besten Fall nicht. Natürlich weiß ich nicht, was in Zukunft passiert. Vielleicht trifft es mich halt hart auf allen Ebenen, da brauche ich ihn doch. Ja. Aber
Verstehe.
Und vielleicht ganz kurz, das ist, glaube ich, ganz nice to know, wenn man quasi immer diesem Schwarz-Weiß-Denken war, entweder bin ich irgendwo angestellt oder eben nicht. Wenn man die Steuererklärung macht, dann gibt es verschiedene Einkunftsarten. Dann gibt es so dieses Thema Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Das ist für fast alle, die halt eben angestellt sind, halt relevant. Da gibt es Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, da gibt es Einkünfte aus Landwirtschaft, Einkünfte aus Immobilienvermögen, Einkünfte aus Kapitalerträgen. Das heißt, da gibt es halt von vornherein diesen Modus, dass man sagt, naja, jeder Mensch kann theoretisch aus allen Einkunftsarten jedes Jahr irgendwie Einkünfte beziehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Landwirt bin, so nebenbei, und habe noch da so irgendwo einen Job, wo ich angestellt bin, Webseiten baue, 5 Immobilien vermiete und irgendwie ein Aktienportfolio, ob es Dividenden abwirft, dann hätte ich quasi in allen Einkunftsarten an der Jahresabrechnung quasi Einkünfte. So. Das heißt, diesen Modus gibt es sogar nicht nur hybrid, sondern in mehrfacher Verzweigung, wenn man so möchte. Ja.
Das heißt, man würde, genau, okay, es gibt dann quasi nicht diesen klassischen Hybrid-Modus, sondern es ist einfach nur, also es gibt nicht den als Bezeichnung, sondern es gibt einfach nur, naja, Willi, der halt in 3 verschiedenen Kategorien sozusagen wirtschaftet, sozusagen, man sagen. Ah, okay.
Das ist wie, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich habe jetzt Bock, Immobilienunternehmer nebenbei zu werden und ich kaufe jetzt 5 Häuser und vermiete die, dann wäre ich Angestellter, Selbstständiger und Immobilienunternehmer, so wenn man so möchte.
Ja.
So, das geht halt auch.
Verstehe. Ja. Das heißt, aber eigentlich sind wahrscheinlich, also, was heißt viele vielleicht, aber wenn ich jetzt so viele von meinen Lehrerkollegen hier, so Peter und so angucke, das sind ja voll viele von denen sind Vermieter, weil die eine Wohnung vermieten sozusagen. Das heißt, die sind eigentlich im Prinzip auch hybride Arbeiter sozusagen, wenn du so willst. Ne? Die sind auf der einen Seite Beamter und auf der anderen Seite sind die halt irgendwie Vermieter und generieren daraus quasi Einkünfte.
Ja. Ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe da eine Aktie, die wirft Dividenden raus. Ja. Oder ich verkaufe welche, dann habe ich das auch. Wenn ich die Steuererklärung mache, sage ich, oh, Formular irgendwas für Kapitalerträge und dann knallst du da deine Jahressteuerabrechnung für deinen Broker irgendwie rein. Damit hast du auch quasi dort Einkünfte. Und ich meine, wenn man aus Finanzperspektive draufschaut, will man, wie gesagt, vermeiden, dass in irgendwelchen der Kategorien halt irgendwie Schindluder betrieben wird. Ne? Deswegen gibt es halt diese Scheinselbstständigkeit, Schutzthematik. Ja. Genauso gibt es halt eben Schutzmechanismen für Angestellte, dass man sagt, du darfst nicht mehr als 40 Stunden arbeiten die Woche und so weiter. Gibt's ja auch. Und so gibt es für jede Kategorie quasi Regeln. Aber es gibt keine Regel, die sagt, du darfst dir nur eine Kategorie aussuchen, sondern du kannst halt so viele machen, wie du willst, solange du halt pro Kategorie halt in deinem Rahmen dich bewegst. So. Ja.
Das Witzige, es klingt ein bisschen wie bei so, also es kam jetzt das World of Warcraft Add-on raus, ich konnte es mir noch nicht angucken, weil ich super viel zu tun habe leider und krank war. Aber ich war eigentlich krank und dachte, ey geil, jetzt geht's los, aber ich lag so flach, dass ich leider nicht reingucken konnte. Es war super scheiße. Aber klingt ein bisschen wie so ein Skilltree, so, ne? Du kannst irgendwie da dir was unlocken, so, dann kannst du ein bisschen, ja, jetzt ist ja irgendwie Immobilien, gewinnt da jetzt ein bisschen was raus, Aktienportfolio, ein bisschen arbeitet er eben auch und keine Ahnung. Ja, klingt irgendwie so, als wäre das eher eine modernere Betrachtungsweise. Also klar, außer dieses klassische Bild mit ich arbeite und bin Vermieter. Aber wahrscheinlich gibt es nicht so viele Menschen, die, also noch nicht, aber ich vermute, da kommen vielleicht mehr, die eben die verschiedenen Töpfe sozusagen ein bisschen bedienen.
Ich meine, das ist gerade jetzt, wenn man das auf Social Media zurückbezieht, was wir vorhin am Anfang hatten.
Ja, absolut, ja.
Das ist der Standard-Case für Leute, die sagen, ich bin fest angestellt, aber mache auch Werbedeals auf Instagram. Genau. Ja. Weil, sobald du einen Werbedeal machst, das ist halt eins der größten Probleme, was man spürt quasi diesem Influencer-Game ist. Viele der Leute, die Influencer werden wollen, gerade am Anfang verstehen nicht, was es im Hintergrund bedarf, um Geld abzurechnen mit einem Brand. Das heißt, die sind super gut da drin zu sagen, hey Brand, ich hätte gern 5.000 Euro für den Post. Dann sagt der Brand, ja cool, dann machen die einen Post. Dann sagt der Brand, schick mal Rechnung. Dann sagt der Influencer, hä?
Das ist eine Rechnung.
Ja. Und dann fängt das
Rappern an. Hier ist meine PayPal-Adresse.
Ja, exakt, exakt. Ja. Und deswegen sagen die Brands, Payment ist voll schwierig. Was sie eigentlich sagen ist, Influencer sind zu doof, um eine Rechnung zu schreiben. Und das ist ganz spannend, weil genau da beginnt dieses Konstrukt, nämlich von, du musst dir diese Basisinfrastruktur für eine Selbstständigkeit schaffen, was eigentlich irgendwie drei Briefe sind, eins ans Gewerbe, an Gewerbeamt und Finanzamt, und das ist so eins, beides in einem, und dann kriegst du eine Steuernummer, so. Und dann kannst du eine Rechnung schreiben. Und dann kannst du die Rechnung dann einreichen, dann wirst du bezahlt. Aber damit hast du Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Aus selbstständiger Arbeit, sorry.
Ja, selbstständig, genau.
Ja. Genau. Und, aber das sind dieser kurze Dreischritt, der halt immer mehr an Relevanz bekommt, ne, aus diesem ganzen, du willst aus 9-to-5 raus, aus deinem Standardjob, du willst eben dein Side-Hustle aufbauen und dann irgendwann Switch machen. Diese ganze Bullshit da aus. Aber im Grunde genommen ist es genau immer dieser Schritt zu sagen, du hast halt eben den einen Strang und dann wirst du plötzlich hybride, weil dann hast du eben noch einen zweiten Einkommensstrang.
Aber gibt es da nicht mittlerweile auch Apps für? Ich kann mir vorstellen, das ist so dieses, so gibt es mittlerweile so eine App, die dann sagt, so, du willst als Influencer schnell Geld verdienen, hier per 7 Klicks zu deiner Selbstständigkeit. Wir übernehmen für dich den Brief ans Gewerbeamt, so, gib uns diese Daten und dann hast du hier über unsere App, siehst du deine Einkünfte und keine Ahnung. Also irgendwie klingt das für mich so logisch, dass es da irgendwie so eine schnelle One-Click-App gibt, die dann diese Selbstständigkeit für dich irgendwie ermöglicht, damit du dann abrechnen kannst oder so und die sich ein bisschen was abswackeln davon.
Leider gibt's das, also leider gibt's das in der coolen Version nicht. Es gibt so Unterstützungs-Apps, aber im Grunde genommen, um den Prozess einmal kurz durchzuspielen, was du machen musst, ist, du guckst auf der Website deines lokalen Rathauses oder lokalen Verwaltung, dann gibt's da ein Formular. Das musst du ausfüllen und dann musst du es unterschreiben und dann per Post den schicken.
Per Post.
Ja, und dann kriegst du irgendwann mal eine Benachrichtigung, so hey, hier ist die Rechnung dafür, dass wir das jetzt ausgefüllt haben, 33 Euro ungefähr. Und dann heißt es, ja, wir haben dem lokalen Finanzamt gemeldet, dass du das jetzt machst. Du kriegst irgendwann eine Steuernummer. Dann kommt das Finanzamt, schickt dir einen Brief. In dem Brief steht da deine Steuernummer drin. Und dann musst du noch sagen, ich mache aber auch Umsätze und muss Umsatzsteuer zahlen. Und dann musst du noch mal irgendwem Bescheid geben bei einem anderen Amt. Das schickt dir dann so nach 3 Monaten irgendeine Umsatzsteuernummer. Und die brauchst du aber auch, der Regel. Gerade wenn du irgendwie nicht nur in Deutschland Geschäfte machst, sondern wenn du eine Rechnung nach Spanien schreibst, und so brauchst du eine Umsatzsteuernummer. Dann musst du gucken, wie du eine richtige Rechnung schreibst. Das ist in Europa auch nicht so einfach, weil, wenn du ein Unternehmen schreibt an ein anderes Unternehmen eine Rechnung, also von Deutschland nach Spanien, dann musst du keine Umsatzsteuer in der Regel angeben, weil es gibt so ein Verrechnungsprinzip innerhalb von in europäischen Ländern, dass jedes Land quasi die Umsatzsteuer dann selber drum kümmert. Das musst du wissen. Das heißt, wenn du da eine Rechnung schreibst, weil sonst
die angibst, ja.
Dann sagt der Brand dir, hey, ist falsch, bitte mach die Umsatzsteuer weg. So, und dann sagst du, hä? Aber die hatten mir gesagt, ich muss das machen. Ja. Also, das sind halt so viele Kleinigkeiten. Ja, ja. Und für dieses ganze Wissensteil gibt es bestimmt Apps und Webseiten, die das erklären. Aber für dieses, du musst halt unterschiedliche Briefe an unterschiedliche Instanzen schreiben, die dir dann halt mit Unterschrift, das kann dir halt niemand so richtig abnehmen.
Leider. Stimmt.
Also da müsste quasi die Verwaltung noch mal so ein Upgrade machen, dass man einfach sagt, es gibt eine One-Click-Lösung. Du gehst in die Verwaltungs-App, sagst, hier ist mein Ausweis, den ich kurz eingescannt habe, boom, und dann kriegst du halt instant die Daten in der App.
Ja. Sowas habe ich mir irgendwie vorgestellt. Weil, also, wenn wir da gerade bei One-Click-Lösungen sind, ich habe jetzt ja das erste Mal in meinem ganzen Leben, also außer wahrscheinlich, als meine Eltern das mal für mich gemacht haben, eine Krankmeldung geholt beim Arzt. Also ich war noch nie länger als irgendwie 3 Tage krank und hab das jetzt das erste Mal machen müssen und dachte mir so, ey, das kann nicht wieder sein, dass das der Weg ist so. Dass man dann so, ne, mir ging's ja richtig kacke wirklich und dann war so, ja, habe ich den dann so meinen Sekretariatin geschrieben, weil Vorgriffsstelle juhu, das heißt, du musst dich an beiden Stellen krank melden, du musst dann immer mit 2 Leuten kommunizieren, während du krank, halbtot im Bett liegst. Und dann war ich so, muss ich irgendwas vorzeigen? Und dann hieß es, die einen haben gesagt, ja, nach 3 Tagen, die anderen haben gesagt, erst ab dem 4. Tag. Und dann war ich so, ja, was denn jetzt? Keine Ahnung, hab ich einfach beide
gleich, oder?
Ja, nee, ich glaube, die einen meinten quasi, 3 Tage sind noch fein, 3 Tage krank. Und die anderen haben gesagt, ab dem dritten, also der dritte Tag ist schon ein Problem, okay. Sozusagen irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was es am Ende jetzt ist, I don't know. Dann dachte ich, ja gut, okay, dann rufst du beim Arzt an, so, hab da angerufen, hab gesehen auf der Website schon so, hey, bei irgendwie Infektionen, bitte versuchen Sie die Videosprechstunde zu kriegen, so, dachte ich mir, oh, modern, ey, wow, Videosprechstunde, hab dann gesagt, hier, ich kann auch gerne mich reincallen, so, und dann meinte sie so, naja, aber Sie müssen das Attest ja eh abholen, und dann war ich so, ach ja, ach so, kann man das mir nicht irgendwie zuschicken, nee. Ja gut, dann kann ich auch gleich rumkommen. Und dann bin ich da hingegangen und stand dann irgendwie 20 Minuten im Regen vor dieser Arztpraxis, weil ich ja einen Infekt hatte. Das heißt, ich bin ja nicht jetzt, durfte nicht ins Wartezimmer sozusagen. Stand davor so und hab dann gewartet da im Regen und dann haben sie mich irgendwann reingeholt. Der Arzt meinte so, ja, machen Sie mal den Mund auf. Ja, okay, ist nichts Bakterielles. Wie lange wollen Sie denn krank sein? Wie gesagt, ich will eigentlich Donnerstag wieder in die Schule. Und dann so, ja, wie? Also dann nur noch heute, also Montag bis Mittwoch, war ich so, ja? Ja, okay, hier, zack, fertig, Ende. Und dann bin ich gegangen. Und dann war es so, das ist das Prozedere, um sich krank zu melden. Erstens, keine Sau interessiert irgendwas. Also wenn man so denkt, hey, ich hätte jetzt auch sagen können, ich hätte gerne bis nächste Woche Mittwoch frei oder was? Mhm. Also wie laufen Atteste bei Ärzten? Keine Ahnung, völlig random. Und wenn auch Leute wirklich krank sind, ist es richtig scheiße, sich so eine Krankmeldung zu holen. Also, weil ich hatte alle Medikamente da, ne? Ich wusste, ich habe einfach eine Grippe, alles cool. Ich brauchte jetzt keine ärztliche Meinung sozusagen unbedingt. Dass man dann nicht sagt, also wenn dieser Prozess schon so egal ist, also dass dann der Arzt eh nicht sagt, ah, Moment, ob Sie nicht arbeiten können, gucke ich mir aber genau an. Tut das nicht da weh? Und komm, gehen Sie mal morgen wieder schön arbeiten. So. Wenn er nicht diese, also ich dachte mal, so wären Ärzte, dass man sich da quasi eher entschuldigen muss, so nach dem Motto, ah, ich habe Angst, ich muss hier hin, bitte kann ich heute noch krank sein, weil mir geht's wirklich scheiße. Ja, okay, so. Aber es war eher so, ja, wie lang und ist alles scheißegal, hier Unterschrift. Wenn das so ein einfacher Scheißprozess ist, warum kann man denn nicht gleich sagen, beantragen Sie per One-Click Ihr Attest so, ja, ich bin bis Mittwoch krank, hier Attest, danke, danke, Ende, Gelände. Dass man da nicht extra hingehen muss und dann auch das einfach an seinen Arbeitgeber schicken kann per Mail, hier, zack, bibub, fertig. Also das war wieder so nervig, wo ich dachte, es werden irgendwie wieder die belohnt. Also, was heißt, wie das nicht so? Oh, nee, aber es wird derjenige quasi belohnt, der eigentlich nicht krank ist, aber so ein bisschen krank macht. So, und der dann easy zum Arzt geht, sagt, ja, hast du da ein bisschen weh und ja, hier, Test und dann, ja, wie lang und so, ja, und dann gebe ich es irgendwann mal bei der Arbeit ab und alles scheißegal. Und jetzt jemand, der es irgendwie korrekt machen möchte und der wirklich krank ist, der muss sich dann irgendwie dahin quälen und da muss es irgendwie bessere Lösungen geben, fand ich dann. Aber das ist auch nicht so das Riesenproblem, aber ich dachte trotzdem, irgendwie ist das kein gut optimierter Prozess und irgendwie ist es dem Arzt auch zu egal. Also, und das ist ein netter Arzt, also ein guter Arzt ist jetzt nicht irgendwie so die Gammelklinik nebenan, der eh wahrscheinlich alle Schüler krank schreibt, so. Und dann habe ich das meinen Schülern erzählt gestern. Diese Odyssee natürlich.
Können wir Unterricht machen, Herr Petter? Nein, die hört jetzt zu.
Richtig. Aber können wir nicht arbeiten? Nein, die hört jetzt zu. Und dann waren die so: Hä, Herr Petter? Jeder weiß, welcher Arzt hier in Troisdorf einen wie lange, wann krank schreibt.
Klar.
Wir empfehlen uns gegenseitig die Ärzte so, das ist völlig klar. Und also immer so über Dritte, also nicht so nach dem Motto, ah ja, wir machen das auch, sondern nee, also hier bei uns in der Stufe und der und die wissen genau, bei wem sie Arzt und so. Ich dachte, krass, das ist hier so ein Game, das völlig an mir vorbeigegangen ist, dieses Betrugsgame so ungefähr.
Ja, das ja. Ich finde es halt interessant, woher das eigentlich kommt, diese 3-Tage-Regelung. Im Grunde genommen ist das eigentlich.
Oh, das Geschichtsstunde mit Willi, ich mag das. Welches Steuerrecht hast du jetzt auseinandergenommen?
Keine Ahnung, ich bin auch nicht ganz sicher bei dem Thema, aber ich glaube, es hat was mit der Abrechnung zu tun, wer jetzt quasi für wen, also wer für
wer mich bezahlt,
Zahlung quasi verantwortlich ist. Genau. Ich glaube, es gibt da so, ich glaube, diese 3-Tage-Regelung ist eher so ein Standard quasi aus der Wirtschaft, der sich durchgesetzt hat im Sinne von, hey, wir wollen nicht irgendwie jeden Tag jemanden zum Arzt schicken, weil dann überlasten wir die Ärzte für eigentlich nichts. Und mal hat man mal einen Tag, irgendwie geht's einem nicht gut und dafür braucht man nicht dieses Ping-Pong-Ding. Mir ist diese 3-Tages-Regel. Manchmal gibt's halt diese Sonderregel um Wochenenden herum. So nach dem Motto, zählt das Wochenende? Ja, nein. Das ist auch so eine Konstellation. Irgendwie hat sich das durchgesetzt, so als Go-To-Standard in Arbeitsverträgen. Aber im Grunde genommen ist ja eigentlich nur wichtig, da gibt's zwei Entscheidungen. A, glaube ich dieser Person als Arbeitgeber, also glaubt quasi das Schulamt, wie auch immer, dir, dass du wirklich krank warst, ja oder nein? Und dafür muss es eine Mechanik geben, weil irgendwann mal sagt man halt, hey, warte mal, irgendwie ist mir das nicht ganz korrekt, du bist ziemlich häufig krank und immer an Freitag
immer
und Montag.
Immer vor den Ferien und so, ja. Genau, ja, ja.
Aber das ist halt eigentlich losgelöst von der Frage, wer bezahlt dich? Mhm. Ist die Frage, wer bezahlt dich? Da, und da gibt es ja auch die, und dann brauchen halt die Krankenkassen irgendwann halt einen Nachweis, so von wegen, die Person ist krank und jetzt übernehmen wir. Mhm. Und jetzt frage ich mich halt, wie das im Schulkontext ist, weil im Grunde genommen, als Beamter, Lehrer, ist das Krankenkassenthema sowieso anders gelöst, durch die private. Da frage ich mich halt, wer da wie irgendwie bezahlt in dem Kontext. Also, aber das weiß ich einfach nicht, aber das ist,
ja. Ja, völliges Halbwissen. Wir werden nachher wieder eine gute Nachricht von Inga wahrscheinlich bekommen, unsere Beamtenexpertin. Aber wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, habe ich nur mal beim Rande so mitbekommen, dass da Leute sich drüber unterhalten haben, dass irgendwie nach einem Monat oder so, oder irgendwann hast du doch dann so, wenn du jetzt länger als einen Monat krank bist oder so, oder 6 Wochen, dann springt doch, glaube ich, irgendwer anders sozusagen ein. Und ich hatte den Eindruck, dass davor bei mir im Lehrerberuf das eigentlich ganz normal sozusagen weiterläuft, aber das weiß ich nicht.
Eigentlich schon, weil normalerweise ist es so, du hast halt nach 6 Wochen, wenn du länger als 6 Wochen krank bist, dann muss der Arbeitgeber quasi nicht mehr zahlen, übernimmt die Krankenkasse und die Krankenkasse zahlt dir halt irgendwie einen Prozentsatz von deinem Gehalt irgendwie weiter.
Genau, sowas kenne ich nur irgendwie.
Deswegen so gibt's halt, das habe ich in der Vergangenheit mal mitbekommen, bei allen anderen Arbeitgebern, da gab es wirklich so Leute, das waren so die ultimativen Schmarotzer. Weil,
5,5 Wochen oder was?
Ja, die haben halt quasi so auf den Tag genau quasi Krankheit quasi durchgezogen. Da waren sie einen Tag da, um dann halt die 6-Wochen-Frist zu restarten.
Na.
Und du konntest nichts machen als Arbeitgeber, ja. Weil das Perverse ist ja, dann hast du noch so einen Hardcore-übermäßigen Schutz für diese Person, weil man sagt per Gesetz, naja, Moment mal ganz kurz, Leute, die chronische Krankheiten haben, die sollte man eben nicht rausschmeißen, die sollte man irgendwie durchziehen, also die sollte man irgendwie durchfüttern, wie auch immer. Fair, aber du weißt halt nicht, ist das jetzt eine wirklich, also du musst davon ausgehen, die Krankheit ist real, weil irgendein Arzt hat das gesigned, aber du weißt innerlich, irgendwas stimmt da nicht, weil es war irgendein Dr. Holiday, der einfach eben.
Ja.
Und das ist das Dilemma, in dem du dann steckst.
Weil voll, ich konnte das, also ich habe das in mir gemerkt, ich war das erste Mal, dass ich so dachte, dass ich das erste Mal so 3 Tage nicht in der Schule war. Also das war für mich erstmal ganz, ganz schlimm, weil ich die ganze Zeit dachte, ich verpasse ganz viel und so. Aber zwischendurch dachte ich dann auch so, Alter, stell dir mal vor, es wird dir jetzt gut gehen und dir wird es nicht scheiße gehen.
Ja.
Und du kannst dich einfach 3 Tage, ohne jetzt zum Arzt gehen zu müssen, oder 2 Tage, was auch immer, könntest du einfach zu Hause bleiben. Also so nach dem Motto, ne, Klausurkorrekturen ohne Ende sind da. Ja gut, dann bin ich Montag, Dienstag halt nicht da, korrigiere die Klausuren weg und erspare mir 2 Wochen lang diese Klausuren mit mir rumzuschleppen und jede freie Stunde in diese scheiß Klausuren zu stecken, so ungefähr. Also ich verstehe, also es ist eigentlich total witzig, dass ich das jetzt mit 31 erst raffe, so ungefähr, aber ich verstehe langsam,
Schatz, ich bleib morgen zu Hause. Ich kann
warum? Nee, warum andere Kolleginnen und Kollegen? Also, warum die manchmal auch krank sind. So, ich verstehe das gerade. So, ja, also weil, ne, und natürlich kann man sagen, ne, wenn die Belastung besonders hoch ist im November, Dezember, dann wären die Leute auch eher krank, ne? Siehe mich jetzt wahrscheinlich.
Ja, klar.
Aber genauso, also so naiv bin ich ja doch nicht, dass ich dann wirklich nicht denke, dass es nicht genug gibt, die genau das eben nutzen und dann eben sagen, hey, ich bin ein bisschen müde, ich bin ein bisschen schlapp, ich bleib heute mal zu Hause. Was ja auch, wenn es dir nicht gut geht, irgendwie fein ist.
Ja, ja.
Aber dass ich mir dann auch so dachte, okay, also entweder, also ich habe jetzt schon wieder so gedacht, dass du dann die Zeit in Schule steckst, weil dann korrigierst du die Klausuren weg und so, also hab's ja schon fast positiv besetzt, so ungefähr. Aber genauso gibt's ja wahrscheinlich Leute, die dann sagen, World of Warcraft Addon kommt raus, Urlaub kann ich mir nicht nehmen, schade, ich würde gerne Urlaubstage da hinlegen, leider geht es in meinem Beruf nicht. Ein kleiner Husten ist ja da, schade, 2 Tage bin ich jetzt leider raus und keinen interessiert's. So, ne, also das. Ja, das ist irgendwie schwierig. Also viele Schülerinnen und Schüler beschweren sich dann doch relativ häufig, dass einige Kolleginnen und Kollegen so echt häufig krank sind so. Und von manchen weiß ich, dass sie leider auch wirklich häufig krank sind. Und da können die ja dann im Zweifel auch nicht viel für.
Klar,
vielleicht
klar.
Können die gesünder leben, weiß ich auch nicht. Aber das ist halt leider so. Aber bei anderen denkt man auch so, ja, cool. Die schreiben nächste Woche Klausur und in 2 Wochen davor war die Person halt nicht da. Und ob die jetzt wirklich 2 Wochen krank war, I don't know. Aber ja. Spannend. Das erste Mal meine Einblicke so ins Krankenwesen, so im Beruf.
Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich manchmal so ein bisschen rumrante auf so ein paar systemischen Sachen, weil ich finde, es gibt Länder, in denen das ins andere Extrem schlägt. Da gibt es so gar keine Arbeitnehmer-Schutzmechanismen. Da bist du halt krank und dann bist du am nächsten Tag gefeuert, weil du krank warst. Das Extrem gibt es auch auf dieser Welt. Das finde ich auch nicht geil, weil es gibt ja manchmal Situationen, da wird man wirklich krank und dann sollte man auch irgendwie krank sein dürfen, weil sonst wirst du nicht wieder gesund.
So. Ja, und was ist das für eine blöde Politik, ne? Also ich habe das auch bei mir selber dann ja gemerkt, einfach mal zu lernen, ja, okay, du bist halt krank und es ist nicht cool und heroisch, in die Schule zu gehen und dann da alle anzustecken und keine Ahnung was, sondern dann zu sagen, ja, nee, dein Körper braucht es einfach. Du bist jetzt 31, alter Mann, entspann dich und werd gesund, so, ne? Und diese Denke ist ja eigentlich viel gesünder als das, was ich auch, oder was man irgendwie früher, oder ich auch früher mal hatte, so, egal wie krank du bist, gehst in die Schule, das ist voll gut und das ist echt dumme Ansicht, ne? Aber, ja.
Ja, auf der anderen Seite willst du aber auch nicht das haben, was wir vorhin irgendwie, was es auch gibt, dieses, oh, ich fühle mich gerade nicht so, irgendwie fühle ich es heute nicht so. Also ja, ich bin nicht krank, aber ich fühle es heute nicht, arbeiten zu gehen. Und dann sagst du halt einfach, ja, ich bin krank und das sagen. Und aber da gibt es halt auch so wenig Mechanismen, um dann wirklich zu sagen, ey, Moment mal ganz kurz, irgendwie funktioniert das mit uns beiden nicht. Ne? Gerade im Beamtenverhältnis, was willst du da machen?
So, ja, eben. Also, wir haben genug Lehrerinnen gehabt, wo genau das das Thema war.
Wenn ich genau, und, ne, und ich finde, da ist halt irgendwie die Kunst, irgendwie so einen Grad zu finden zwischen, Moment, es ist okay, krank zu sein, aber es ist auch nicht okay, so zu tun, als wäre man krank. Mhm. Und irgendwie finde ich, dass, wenn man so diese Mechanismen, diese Prüfmechanismen durchgeht, so nach dem Motto, Prüfmechanismus Nummer 1, die Schule selbst so oder der Arbeitgeber selbst, da, wie gesagt, kannst du halt gucken, dass du es trackst und es gibt irgendwie Muster bei manchen Leuten und dann gehst du ins Gespräch. Mhm. Aber dann hast du den anderen Prüfmechanismus, nämlich den Arzt, Arztie oder Ärztin, wie auch immer, die dann gucken müssen und sagen müssen, bist du wirklich krank? Und ich bestätige das. Und da merkst du halt selbst so, die haben keinen Incentive, das wirklich zu prüfen. Weil die kriegen Geld dafür, dass sie einfach eine Krankmeldung ausstellen. Das war's. Und ob das jetzt korrekt ist oder nicht, ist klar, dein eigener Ruf, deine moralische Guidance. Aber seien wir ehrlich. Also, wie viele Ärzte denken sich dann halt auch so, ist mir grad scheißegal, eine Woche, drei Wochen.
Ja, und so ehrlich muss man auch sein. Das ist ja auch oft so, dass man, also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich weiß nicht, wann ich zum Arzt gehen können, aber dass ich ja zum Beispiel Montag, Dienstag völlig todkrank war gefühlt, also könnte man jetzt das Szenario so stricken, und Mittwoch geht's mir schon wieder eigentlich ganz gut, und dann muss der mir ja trotzdem aber glauben, dass ich Montag und Dienstag nicht da war, weil es mir halt scheiße ging. Also wie soll ich ihm nachweisen, dass es mir da schon dreckig ging und so. Also es ist halt einfach ein ganz schwieriges Thema, auch um es irgendwie nachzuweisen, weil ne, die einen reißen sich voll zusammen, die anderen leiden total und ne, wie misst du dann Krankheit sozusagen und ab welcher Krankheitsgrad ist es okay zu arbeiten, ab welchem nicht, und es ist irgendwie super schwierig, irgendwie finde ich auch.
Ja, vor allem finde ich, das wird's, also ich finde auch da, ne, musst du halt differenzieren zwischen halt, was, wie funktioniert dein Job, wenn du jetzt zum Beispiel einen Job hast, wo du präsent sein musst, ob jetzt an der Kasse, im Klassenzimmer oder im OP, da musst du halt da sein, sonst kannst du den Job halt nicht verrichten, das ist halt nochmal, da musst du nochmal anders regulieren, weil da ist halt so, okay, du warst nicht da, also hast du auch nichts getan, also konntest du auch nichts tun. Da ist auch dein Impact quasi in der Zeit gemessen. So, wie viele Unterrichtsstunden hast du gehalten, wie viele Artikel hast du kassiert oder wie viele Herz-OPs hast du durchgeführt. Das ist so dein Wert, den du lieferst. Versus, dann hast du noch so andere Berufsgruppen, die eher, weiß nicht, ich hoffe, du bist ein Designer. So. Manchmal sitzt du 10 Stunden und produzierst Zero. Manchmal sitzt du eine 10 Minuten und produzierst quasi dafür ultimativen, was auch immer. Und auch da ist das Konstrukt von Krankheitstagen, Arbeitszeiten nochmal komplett irgendwie anders in dem Sinne. Ja. Und da musst du eher auf Leistung dann bewerten, so nach dem Motto, wie viel Impact hatte deine Arbeit und weniger, wie viel Zeit hast du abgerechnet. Und auch da nochmal so ein bisschen, ich glaube, einen notwendigen Wandel nochmal zu skizzieren. Auch da funktioniert dieses ganze Thema mit Arbeitszeit, Krankheitszeit und so weiter, Anwesenheitszeit, Krankheit. Also das bricht so ein bisschen in diesem Konstrukt, weswegen halt auch viele Firmen, glaube ich, die in dem Segment unterwegs sind, auch sagen, wir haben keine Urlaubstage, wir haben keine Krankheitsmeldung. So, du arbeitest und wenn du gut bist, sehen wir das und dann merken wir das. Ob du jetzt 3 Stunden gearbeitet hast oder 12, ist uns Latte. Hauptsache, wir sehen, dass du was geleistet hast. Aber das Konstrukt funktioniert halt im Kopf, aber auch im System. Arbeitsrecht, Krankheitsrecht und so weiter, funktioniert halt irgendwie nicht so ganz. Das heißt, ich glaube, da muss so ein bisschen auch nochmal differenziert werden zwischen, ne, um jetzt mal so die ganze Folge aufzurollen, zwischen bist du jetzt selbstständig bei Kaufhof oder bist du selbstständig als digitaler Nomade in Bali oder bist du jetzt irgendwie Kreativarbeiter oder bist du eben jemand, der vor Ort irgendwie einen Dienst erbringt im Akkord. Und irgendwie haben wir ein Gesetz für alle. Und ich glaube, das funktioniert immer weniger. So.
Ja, also die Einzelfallprüfung am Anfang, die du gesagt hast, ne, die ist halt irgendwie eigentlich so key, aber natürlich ist es auch schwer umzusetzen. Aber ich musste gerade noch mal dran denken, weil da haben wir jetzt in der Corona-Zeit ja viel drüber nachgesprochen in Schule. So dieses hybride Arbeiten, über den Begriff, aber also nach dem Motto, wenn jemand in Quarantäne ist, 2 Wochen, hat er das Recht auf Hybridunterricht, also schalten wir den Unterricht sozusagen dazu. Dann waren Leute auch einfach nur krank und Eltern waren so, kann er sich bitte dazuschalten? Und wir waren so, nein, der ist krank, der soll gesund werden. What the fuck? So, ne? Also, ja, dass dann auf einmal diese FOMO der Eltern dann irgendwie so gesagt hat, naja gut, wenn du jetzt einmal so etablierst, so ein System mit Hybrid und so, ja, der kleine Timmy, der sitzt sonst die ganze Zeit vorm PC und spielt World of Warcraft und ist angeblich oder ist krank, dann kann der auch sich vor den PC setzen und Unterricht hören, so ungefähr. Und dann eben da auch zu unterscheiden und auch Lehrer, die dann krank sind, also ne, die dann in Quarantäne waren. Ab wann ist der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr Corona-krank sind, sondern nur in Quarantäne? Ab wann kann man denen quasi dann zumuten oder verlangen als Arbeitgeber, dass sie Hybridunterricht von zu Hause machen, also ja, so eine Zoom-Konferenz oder so machen? Ja. Ne? Ist ein leichter Husten noch okay oder ist eigentlich krank und deswegen auch kein, also so, ne? Also bei mir hätte man jetzt ja auch sagen können, so, wenn ich so jetzt am Mittwoch und Donnerstag habe ich ziemlich viel korrigiert dann von meinem Leistungskurs hier zum Beispiel. Das heißt, ich habe im Prinzip ja in meiner Krankheitszeit gearbeitet sozusagen. Und wenn ich das kann, dann kann ich ja theoretisch auch von, also ich wollte jetzt nicht in die Schule, weil ich einfach gehustet habe wie ein Schwein, so Mittwoch vor allem. Dann hätte man ja auch sagen können, ja gut, dann kann der Pelzer sich da auch vor die Kamera setzen, so wie er jetzt Podcast macht.
Klar.
Und denen kurz 2 Fragen beantworten zur nächsten Klausur und den Arbeitsblatt rausgeben, so ungefähr. Aber wie will man das messen, welche Person sich ab welchem Krankheitsstadium zu welcher Art des Arbeitens in der Lage fühlt und ohne dann eine Einladung auszusprechen zu sagen, ja gut, wenn das doch ganz gut funktioniert, dann brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr ins Klassenzimmer kommen, weil die Arbeitsblätter auf Moodle hochladen, das kriege ich hin und das ist mir viel entspanntere Arbeit als hinzufahren und so. Also ja, also das ist auf jeden Fall was in Schule auch gerade groß Thema ist, weil alle sich, glaube ich, einig sind, dass wir durch so manche hybride Elemente irgendwie gewinnen können, sodass dass da Vorteile auch eben drin liegen.
Ja, ja.
Aber gleichzeitig man dann eben auch vielen Eltern gegenüber dann eben eher so eine abwehrende Haltung einnimmt nach dem Motto, ja, es ist nicht möglich, also theoretisch ist das möglich, aber es ist kaum arbeitsbelastungsmäßig leistbar, auf einmal jetzt jede Unterrichtsstunde parallel in Moodle zu führen. Also dass dann auf einmal kommt so, hey, in der Corona-Zeit, da war das immer voll toll, da konnte ich von meinem Kind alle Materialien bei Moodle sehen und ich konnte genau wissen, wo ihr seid und so. Und jetzt aber zum normalen Unterricht parallel eine sinnvolle, super gute Ordnerstruktur auf Moodle anzulegen mit sinnvollen Arbeitsblättern und so weiter und so fort. Das ist natürlich machbar, das ist nicht, aber das ist natürlich dann wieder, weiß ich nicht, pro Woche sind es 2 Stunden, die dann mehr Arbeit da reinfließen. Und da muss man sich halt entscheiden, ist es uns das wert, ist das eine Arbeit, die wir bezahlen wollen oder wo wir dann eben andere Stunden entlasten oder wie auch immer, oder halt eben nicht. Und das ist halt krass, was da alles so möglich wäre oder eben auch nicht. Und so,
ja. Das ist interessant, dass, in der Unternehmenswelt gibt es da eine relativ binäre Herangehensweise. Und zwar sagt man, entweder bist du eine, also es gibt drei Ausprägungen, aber du musst entweder oder sein, also nicht binär, aber was ich meine, also entweder bist du vor Ort quasi, first, dann ist es Office first und alles andere ist optional und nice to have. Oder du bist remote first, das heißt, alles findet remote statt und Office ist optional nice to have.
Das, was bei dir gerade der Fall wäre, richtig?
Genau, da ist remote first. Und Office gibt es ab und zu mal vielleicht ein paar Sessions, aber das ist so, aber dein Mindset ist, du musst so arbeiten, dass alle, die remote sind, irgendwie dran teilhaben können. Und es gibt dann noch so eine Variante von Remote, ist dann noch synchrone, asynchron first. Das ist auch nochmal so eine Differenzierung zwischen, bereite ich alles so auf, dass ich Leute in Meetings rufen muss, um mit zu kommunizieren, oder kommuniziere ich asynchron und das halt als Standard. Das heißt, niemand muss irgendwo sein per se. Es ist nice to have, wenn jemand in dein Meeting kommt, aber du bereitest alles auf, dass alle asynchron dran teilnehmen können. Und ich glaube, die Entscheidung müsste nicht nur, also die findet Unternehmen halt statt, dass Unternehmen für sich definieren und sagen, wir sind synchron, asynchron und dann remote und first oder halt Office first und im Office bist du meistens synchron. Und das muss halt irgendwie, ich finde, du kannst halt nur dann für alle Teilnehmenden, also für Eltern, Lehrer, Schüler, nur dann irgendwie cool sein, wenn du sagst, hey, das sind wir. Und das kannst du erwarten. Und alles andere ist halt optional. Und ich glaube, da kollidieren halt so die Erwartungshaltung zwischen, hey, ihr wart doch mal so ein bisschen remote first, das war ganz cool mit Moodle, aber jetzt seid ihr doch eher so Schule first und was kann ich jetzt eigentlich erwarten? Ich finde das remote ganz cool, könnt ihr das nicht sein, aber eigentlich wollen wir das nicht, weil wenn dir jetzt jemand sagen würde, du bist jetzt Moodle first, remote first, dann würdest du deinen Arbeitsalltag anders gestalten. Richtig. Dann würdest du quasi sagen, okay, ich muss alles irgendwie in Moodle cool hinkriegen und Arbeitsplätze der Schule sind nice to have in dem Sinne.
Also, genau. Ne? Im Unterricht ist dann eher nur Fragen beantworten. So nach dem Motto, hey, ihr arbeitet das alles bei Moodle ab und einmal die Woche haben wir Sprechstunde oder keine Ahnung was und ich beantworte eure Fragen und so. Ja.
Aber wenn jetzt eben keine klare Aussage getroffen wird, so nach dem Motto, hey, Moodle ist halt nicht, weil wir sind halt Schule first, dann wird es halt immer dieses, dann ziehen halt alle aneinander und jeder hat einen anderen Wunsch und du fragst 15 Eltern und 7 sagen dir, ich will das, 8 sagen dir, ich will das und egal wie du fragst, jeder hat eine andere Vorstellung. Deswegen muss man da gleich ganz klar positionieren und sagen, das sind wir halt.
Ja,
das deshalb hat, findet das, ihr das cool oder ihr geht zum alten Post.
Ja, das muss man wirklich sagen, das hat Lars richtig gut gemacht. Also da hat er sich relativ schützend so vor Schule auch gestellt und hat gesagt, so Leute, das ist genau wie du es gesagt hast. So, wir sind eben Schule first und das alles das andere ist irgendwie nice to have und es ist schön, wenn man da bei Moodle mal was hochlädt und so. Aber wir werden Schule first sozusagen bleiben. Genau, ich glaube, dass da nochmal dieser eine Aspekt mit reinkommt, der nicht so ganz vergleichbar ist mit normaler Arbeit. Dass ja, wenn du so willst, dann bauen wir das Bild kurz. Der Arbeitgeber wäre dann sozusagen der Lehrer in irgendeiner Form oder die Schule und die Schülerinnen und Schüler sind sozusagen die Arbeitnehmer. Aber wer sind dann die Eltern so, ne? Also, oder sagen wir, so, dass wir arbeiten eigentlich zusammen und die Eltern kommen, sind dann eher so, also, die sind, ne, viele Eltern sind super toll, aber jetzt in diesem Szenario sind die Eltern ja eher ein Störfaktor von außen, die eigentlich so sagen, so ein Publikum, die dann sagen, ja, übrigens, ich würde eigentlich ganz gerne auch mal da reingucken, weil ich muss das zwar nicht bearbeiten, also ich habe in der Corona-Zeit habe ich immer die Hausaufgaben für meinen Sohn gemacht, der hatte so gute Noten, ich würde das gerne weiter so machen. können wir das wieder da weiter hochladen? So? Also, ne, das ist halt irgendwie so ein, klar, man versteht total, woher das kommt. Ich wäre natürlich als Vater auch mega interessiert und wäre dann so, ah, guck mal. Und dann, das saßen ja auch dann im Hintergrund bei diesen Zoom-Konferenzen auf einmal so Eltern dann und haben so mitgehört und so Sachen, ne? Weil natürlich ist es das erste Mal super spannend, dass man klar, so reinhört, wie unterrichtet dieser Lehrer eigentlich, von dem immer meine Kinder erzählen? Ah, der kann ja wirklich nichts oder keine Ahnung was. Und so, und das ist natürlich total spannend, deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, woher das kommt, dieser Gedanke. Aber wenn man das, finde ich, so von außen mal betrachtet, denkt man auch, also dann ist es halt auch schwierig, weil auch eben dann für viele Kids das eben erstens ein großer Druck auf einmal ist, so, ah ja, die können da irgendwie mitlesen und keine Ahnung was. Und allein, das musst du jetzt auch nochmal lernen, durch die Vorgestelle, Kommunikation kann halt super anstrengend sein. Das haben wir von dir schon 100 Mal hier auch im Podcast gehört, im Arbeitskontext. Das heißt, wenn du jetzt auf einmal dann den Eltern nochmal einen eigenen Moodle-Zugang sozusagen machen würdest oder so, dass du sagst, hey, pass auf, da könnt ihr auch direkt mit dem Lehrer schreiben, was die ja auch immer per E-Mail machen könnten sozusagen. Aber man hat gemerkt in der Corona-Zeit, diese Hemmschwelle für Nachrichten schreiben ist einfach viel geringer geworden, so, weil alle sich daran gewöhnt haben, eher so chatartig zu kommunizieren. Und auf einmal hatte man nicht pro Woche 4 Nachrichten oder so, sondern pro Woche 40 Nachrichten. Ja, das ist jetzt nicht übertrieben. Und da sind wir wieder einfach bei dem Punkt, statt 40 Nachrichten, wenn man seinen Job gut machen will, sind das dann wieder, sagen wir mal, 2 Stunden die Woche locker, mehr Arbeit sozusagen, wenn du so willst. Und irgendwo muss man dann eben gucken, okay, wir haben ein begrenztes Zeitbudget sozusagen und irgendwo muss man, und das Hauptgeschäft ist ja immer noch, wir wollen guten Unterricht machen, die Kids sollen Bildung erfahren und sollen lernen. So. Und je mehr dann Moodle-Organisation, Kommunikation mit Eltern oder so, das sind dann Faktoren, die dieses Hauptziel erstmal nicht in Prio 1 sozusagen voranbringen, ne? Die natürlich wichtige Faktoren irgendwie sein können sozusagen dafür, aber das muss man sich in Schule halt immer fragen, so wie viele Ressourcen verschwenden oder verwenden wir für alles außenrum und wie viel konzentrieren wir dann wirklich auf den Unterricht? Das letzter Punkt dazu, das habe ich auch immer gesagt, wenn es um so Beförderungsstellen geht, dass ich liebe unsere Vertretungsplanerinnen und unseren Stundenplaner und so. Aber das sind halt keine Aufgaben eigentlich, die machen sollen müssten in meinen Augen. Da müssten eigentlich coole Verwaltungskräfte in Schulen eingestellt werden, die halt mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten, weil natürlich muss es irgendwie das Knowledge da einfließen. Aber eigentlich sollte deren Hauptaufgabe sein, guten Unterricht zu machen. Dafür sind die mal Lehrer geworden. Ich glaube, also das glaube ich. Also ich will mich jetzt nicht in die, also will nicht sagen, dass ich weiß, was die denken. Aber ich vermute, die wenigsten werden Lehrer und sagen sich, geil, den Vertretungsplan zu organisieren, deswegen werde ich Lehrer. Ja, also das ist eine Aufgabe, wo man sagt, ja gut, ich verdiene mehr Geld und irgendwie kann ich dadurch vielleicht mich auch im Zweifel ein bisschen entlasten oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich finde, dafür sollten eigentlich andere Experten da sein, um eben das Kerngeschäft des Unterrichtens und so den Leuten dann eben zu lassen, die es eben dann auch drauf haben, sozusagen.
Ja, ja. Ich fand eine Sache spannend, du hast gesagt, wenn man das jetzt aufziehen will, so nach dem Motto, wer ist eigentlich wer? Ich fände es, wenn ich so dran denken musste, als du es gerade beschrieben hast, hatte ich so in meinem Kopf den Eindruck, wenn du Schüler und Eltern nimmst, ist das so ein bisschen wie, wenn ich das jetzt im B2B-Kontext nehme, Kunden und Kunden heißt, es gibt immer den, der es benutzt und es gibt immer die Manager, die quasi entscheiden, ob das Tool gut ist oder nicht gut ist. Angenommen, du willst ein Videokommunikationstool aussuchen für dein Unternehmen, dann gibt es halt den Manager, der sagt, okay, ich habe dieses Projekt, ich muss eins dieser Tools aussuchen. Am Ende nutzen deine Mitarbeiter dieses Tool, aber du hast dieses Tool ausgesucht. So ein bisschen wie die Eltern, die sagen, hey, ist das eine gute Schule, ist das eine schlechte Schule? Und die Kinder sind halt die Nutzer, die dann einfach hingehen und den Unterricht genießen und sagen, ist das so? Das heißt, deswegen sind die irgendwie so, hängen die so ein bisschen zusammen. Aber beides ist irgendwie halt dein Kunde. So in, ne? Dein Kunde besteht aus mindestens zwei Personen. Stimmt. Eltern und Eltern, Kind und dann vielleicht mehrere Eltern, mehrere Kinder, wie auch immer. Und jetzt aus Unternehmensperspektive, dieses Chat-Beispiel, ne, dann stellt sich auch immer die Frage, okay, bietest du allen Kunden die Möglichkeit, direkt mit jedem zu kommunizieren? Hast du irgendwie so eine Art 1:1 Kommunikation oder 1:N, dass du sagst, du hast eine Kommunikationsstelle, so wie Stundenplanstelle, und die kommuniziert halt den Kram so in Newslettern oder was auch immer. Oder erlaubst du 1:1 erlaubst du quasi, wie soll ich sagen, jederzeit über so Chat oder sagst du halt, nee, das ist halt, das
bringt Ticketsystem oder so.
Ne, genau, machst du irgendwie ein Priorisierungssystem, setzt du Erwartungen, du sagst, du kriegst halt Antworten von 11 bis 1 und das immer nur freitags. Also da kannst du halt so ein bisschen gestalten, je nachdem, was du halt eben auch zulassen möchtest oder was, wo du sagst, das ist auch irgendwie umsetzbar, weil wie du beschrieben hast, wenn du irgendwie 14 Nachrichten am Tag bekommst, jo. Ja. Ne? Da musst du halt irgendwann irgendwo Abstriche machen. Und das finde ich halt spannend, auch da, ne, wieder zu entscheiden, was ist unser Service Agreement mit unseren Kunden? So, wie viel Kommunikation können die erwarten von uns?
Ja.
In welchen Konstellationen? Und das auch da, ne, dann sagst du halt, das ist so, wie wir es halt machen. Es gibt halt den direkten Chat, cool, dann können wir auch garantieren, dass du dann eine Antwort bekommst. Oder man sagt halt, nee, den Zugang gibt es halt nicht. Es gibt Elternsprechtage, Punkt.
Ja, genau,
das ist ein anderes Extrem. Ja, und, aber das ist ja halt fair, ne? Und ich finde halt, es gibt da auch kein richtig oder falsch. Man muss halt nur gucken, was funktioniert für einen. Welche Leistung kann man halt dauerhaft irgendwie in cooler Qualität auch bringen. Und was wird nicht, und fein.
Ne? Ja, genau, zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von dem direkten Chat sozusagen eigentlich, weil ich Themen und Probleme, die anfallen, lieber gerne direkt löse, anstatt dann zu wissen, ah, da schwelt sowas und in zwei Wochen kommt es dann irgendwie, wird dann das Gespräch stattfinden und so, finde ich katastrophal, weil man dann immer diese Sache im Hinterkopf mitschleppt. Ja. Aber natürlich ist der Nachteil an diesem System sozusagen dann, wenn es zu viele direkte Nachrichten werden, dann kann man, also entweder hängt man dann nur quasi am Handy und ist das irgendwie am Abarbeiten oder man wird auch keinem mehr gerecht und so, weil das denke ich mir auch häufig. Jetzt habe ich zum Beispiel vor der Bio-LK-Klausur, jetzt hat mich einer gefragt, ob ich seine Lernzettel mal kontrollieren kann und gucken kann, ob alles da drin ist. Und ich denke, ja, klar, kann ich machen so, habe ich jetzt eben gemacht, hat irgendwie 10 Minuten gedauert, so, das ist okay. Aber wenn ich diesen Service jetzt für jeden Schüler und jede Schülerin,
die
ich
habe,
wenn ich jetzt 120 Leute habe, die vor den Klausuren mir sagen, hey, können Sie meine Lernzettel kontrollieren? Und das fühlt sich komisch an, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, ich bin euer Lehrer, das ist irgendwie meine Aufgabe, ich würde das gerne machen.
Ja, ja.
Aber gleichzeitig denkt man so, shit, ich muss jetzt irgendwie bremsen und muss irgendwie deine Grenze ziehen, muss sagen, nee, sorry, ich kann deinen Lernzettel leider nicht kontrollieren. Was finde ich eine total unsympathische, komische Aussage eigentlich ist, wo man so denkt, ja, aber ich will doch wissen, ob ich das richtig gemacht habe. Ja, aber stell dir vor, ich mache das jetzt für 120 Leute. Dann denken sie, ja, aber du machst es jetzt ja nicht für 120, sondern für mich. Und so. Nee. Also ich finde, man erwischt sich dann schnell dabei, dass man so merkt so, boah, aber das ist schon scheiße, dann eigentlich Nein zu sagen. Aber gleichzeitig ist das Gute, das ist ja so ein Szenario, so dieses Was wäre, wenn. In der Regel passiert das ja nicht. Das ist ja so, wie wenn alle eine Probeklausur abgeben würden zum Kontrollieren. Wäre ich auf der einen Seite froh, weil alle eine gute Probeklausur geschrieben hätten. Aber gleichzeitig machen es nur 5 und von denen wollen es auch nur eine kontrolliert haben, so ungefähr. Das ist ja die Realität. Aber immer wenn man dann kurz drüber nachdenkt und mal so einen Schritt zurückgeht und sich denkt, was ist, wenn das jetzt noch 5 Leute heute fragen? Dann habe ich kein Wochenende mehr. Juhu! So, ne? Und das ist dann natürlich immer diese Gefahr dieses Direkten und dieses, okay, wir versuchen immer ganz viel gemeinsam so zu lösen.
Ja.
Ja, noch eine letzte kleine Schulsache, die ich ganz interessant fand, eine Beobachtung, dass ich unterrichte mit einer Kollegin zusammen Wahlpflicht NW in der 9. Klasse, also hier in Naturwissenschaften,
okay.
An der Gecko oder an der Gerti. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich Gertrud Koch, also ob ich jetzt Gerti oder Gecko sage. Da ist es so, dass das erste Mal ist sie mit mir quasi so ein bisschen früher zum Raum gegangen. Wir sind sonst immer relativ pünktlich gekommen und hat also meine Routine gesehen, die für mich halt so völlig normal ist, ne? Dass ich dann in den Raum komme, dann erstmal alle Stühle runterstelle, meinen Laptop anschließe, Beamer an, Fenster auf und dann alles so ready mache. Und sie war so, hä? Du stellst die Stühle für die Kinder runter? Und ich war so, ja, voll gut, ne? Weil die kriegen das ja oft nicht hin, dann lassen die fallen, ist mega laut, 3 Stühle fallen runter und ist mega Chaos, wenn die kommen und oh, dann klingeln mir die Ohren und finde ich immer irgendwie stressig, wenn die kommen. Und für mich, weil ich das schon seit Jahren jetzt mache, war das so für mich so völlig klar.
Ja,
und für sie war das so, aber das sollen die ja schon selber machen eigentlich. Und ich war so, oh, war das jetzt irgendwie Übergriff? Weil eigentlich ist sie so die Hauptlehrerin sozusagen. Und dann dachte ich so, oh, habe ich jetzt so für ihr so einen Erziehungsauftrag, habe ich den jetzt irgendwie kaputt gemacht für sie so ein bisschen? Aber witzigerweise ist es genauso, dass wir halt sonst dann auch den Unterricht immer im Zweifel echt ein bisschen stressig und spät anfangen. Dann kommen die zu spät und dann ist es irgendwie nervig und so. Und dann stell die Schule runter. Und da habe ich so in mir gemerkt, dass ich so da wieder, weil wir bei dem Punkt zwischendurch waren, die eigene Argumentation stimmt. Also für mich ist so klar, Montessori hat gesagt, vorbereitete Umgebung macht Sinn.
Ja,
gesagt so, ne? Und ich profitiere hundertprozentig mega krass von dieser vorbereiteten Umgebung, dass alles viel entspannter startet. Ich kann jeden rein, wenn er reinkommt, begrüßen. Und das ist einfach, finde ich, für mich persönlich, viel entspanntere Atmosphäre. Aber dafür bin ich halt auch immer gefühlt eine Viertelstunde vorher im Raum.
Ja,
so. Und da meinte die Kollegin auch, eine andere Perspektive mal, war so, ja, dann hast du ja gar keine Pause. Und ich war so, doch, für mich ist das meine Pause. Das ist für mich Erholung pur. Ich finde das so viel besser und das ist für mich eine Pause. Und für sie war so, nee, ich muss meine 20 Minuten Pause, die ich hier habe, voll ausnutzen, im Lehrerzimmer entspannter sitzen, mich mit Kollegen unterhalten, was essen. Das war so für sie quasi Pause. Und für mich war das andere quasi Pause, die mich halt total viel mehr entlastet, wo ich gemerkt habe, ach krass, ja stimmt, das macht erstens nicht jeder so.
Und zweitens
habe ich da für mich einen coolen Weg gefunden, mit dem ich total happy bin. Und trotzdem musste ich dann kurz drüber nachdenken, so, ist das jetzt blöd, dass ich die Stühle runterstelle oder ist es nicht blöd? Und dann war ich so, nein, ich finde es voll wichtig, voll gut für mich sozusagen, weil hochstellen sollen die am Ende selber, ne? Aber wenn die in den Raum kommen, dass alles irgendwie ready ist, finde ich so viel entlastender für mich. Und ich glaube, das könnte für viele Leute irgendwie mehr Entlastung bringen, weil ich glaube, ganz viele so einen echt stressigen Start haben, dass man dann so, ah, der Beamer, ich steck den gerade hier noch an, die sitzen alle schon da, sind irgendwie laut und kruscheln rum und man ist so, ja, gleich geht's los, wartet und so, weil wir halt eben nicht so viel, also weil, wenn man mit denen gleichzeitig reingeht, dann ist es ja automatisch, finde ich, stressiger. Und ich habe gemerkt, dass ich meinen Weg ganz cool finde eigentlich. Und ich das nicht finde, dass ich den Arsch hinterher trage, so ungefähr. Weißt du, so nach dem Motto, oh ja, jetzt stellst du denen die Stühle runter und irgendwann kommen die dann in den Raum und sagen, Entschuldigung, Herr Petz, warum sind die Stühle noch nicht runtergestellt? Da sind wir wieder bei diesem Szenario, das wird nicht passieren, also in meinen Augen.
Ich wette mit dir, wenn du jetzt diese 20 bis 30 Kinder fragst, was ist hier anders als an irgendeinem anderen Raum, wenn die sagen, keine Ahnung, es riecht nicht nach Pups so.
Yeah.
I don't know.
Ja,
aber ich glaube, das wird A nicht so wahrgenommen, was natürlich irgendwie schade ist, weil du gibst dir Mühe, aber auf der anderen Seite soll es ja auch gar nicht so eine krasse Geste sein, sondern eher, hey, wie kann ich eine coole Atmosphäre schaffen, dass wir halt auch die Zeit gut nutzen, also nach dem Motto, okay, es sitzen alle und wir können direkt loslegen und haben halt nicht jedes Mal 5 Minuten Verlust durch Wuseln und laut und was auch immer. Also von daher.
Ja, und es ist auch irgendwie im Zweifel kann man es auch, wenn man es ganz runterbricht, auch pur egoistisch sehen, so, dass ich es einfach selber viel, viel entspannter finde. Ja, also klar, ich finde es nett für die so, oder wir gewinnen Zeit und keine Ahnung, aber für mich ist es einfach wie Meditation gefühlt und wenn die dann irgendwie reinkommen, so pädagogisch finde ich es halt total cool, dann jeden auch irgendwie mal begrüßt zu haben und so und aufmerksam zu sein und so. Finde ich viel, viel wichtiger als lernen die jetzt ihre Stühle hoch oder runter zu stellen, sozusagen irgendwie.
Das für dich ist ja auch so ein cooles Ritual, dass du sagst, okay, ich habe halt meine Routine, ich stelle die Stühle runter, mach's Fenster auf oder erst Fenster, dann Stühle, dann Laptop und bin ready. Das heißt, du kannst dich auch so ein bisschen so selber so in so ein Mindset irgendwie begeben jedes Mal. Also ich finde, das hat eher Vorteile, als wenn du da so planlos reinläufst. Ja, okay, warte, setz dich mal hin, hör mal auf, das zu tun. Und ich stelle mir das auch voll stressig vor von deiner Erzählung her, wenn man es andersrum macht.
Ja, also ich weiß nicht, wie andere Lehrerinnen und Lehrer das machen. Also wenn die pünktlich dann mit denen quasi kommen. Also ist vielleicht auch ein bisschen extrem bei mir. Aber ich merke das selber, wie gestresst ich auf einmal werde, wenn dann auf einmal der Beamer nicht funktioniert. So. Also wenn man dann mal irgendwie spät dran ist so und dann merkt man, irgendwie geht das jetzt hier nicht. Man möchte eigentlich schon loslegen und ist das eigentlich völlig entspannt, weil natürlich interessiert die Schülerinnen und Schüler das überhaupt nicht, ob die jetzt 2 Minuten länger einfach dann mit ihrem Nachbarn quatschen oder nicht. Aber für mich ist es irgendwie dann stressig und um das einfach zu vermeiden. Und da fand ich es irgendwie ganz schön, dass man dann so in PEDA, im LK, denen gerade so ein bisschen beibringt, hey Montessori, so vorbereitete Umgebung und so, ne, alles soll erreichbar sein, alles soll irgendwie ready, schön, ästhetisch und keine Ahnung was sein. Und dann zu reflektieren und zu merken, ach guck mal, irgendwie mache ich das seit Anfang Ref, automatisch. Und dann denkt man drüber nach und merkt, okay, und ich habe das Gefühl, dass das für mich sehr gut funktioniert und dass das irgendwie cool ist. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schöne Selbsterkenntnis, ausgelöst durch einen eher kritischen Kommentar, so, wie, du stellst dir natürlich die Schüler runter? doch.
Du nicht? Was ist los mit
dir? Ja. Nee, du?
Ja, ich find's cool, why not? Das ist auch bei Meetings auch viel cooler, wenn du irgendwie Leute zu einem Meeting einlädst, ob das jetzt ein Meeting ist, um Unterricht zu geben oder ein Meeting, um was zu besprechen. Auch da, Vorbereitung macht so viel aus. Wenn du halt ganz klar sagst, ey Leute, das könnt ihr heute erwarten, das ist das Ziel, das wollen wir erreichen, du kommst rein, bist vorbereitet, alle sind quasi ready, sind in the zone und nicht so, kommt erstmal an, holt euch noch einen Kaffee, verlierst du Zeit und B, ist auch die Atmosphäre eine andere. Also ich kann das halt aus der Perspektive total nachvollziehen und würde es auch immer so machen, ehrlich gesagt. Also ich finde, es gibt keinen Grund, das nicht zu machen, außer deine heilige Pause, denke ich mir jetzt so, yo.
Ja. Ja, ich muss halt mal ein bisschen aufpassen, weil ich ja dann natürlich auch ein bisschen in der Form wieder privilegiert bin, dass ich halt kein Klassenlehrer bin, der vielleicht nicht so viele Themen im Lehrerzimmer hat, wie man dann irgendwie noch 8 Leuten irgendwie kommunizieren muss. Aber gleichzeitig kann man dafür sagen, naja, ich habe eine Vorgestelle, das heißt, ich muss in 2 Schulen im Prinzip funktionieren. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich entlaste mir einfach viele von diesen Lehrerzimmergesprächen durch E-Mails. Also wenn ich jetzt irgendwie was Akutes habe, dann schreibe ich eine Mail, dann ist das für mich aus dem Kopf und dann kann ich in Schule aber trotzdem für Schülerinnen und Schüler sozusagen sein. Das ist so mein Weg, aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie der richtige und der einzige Weg sozusagen ist, aber fand ich irgendwie ganz, ganz nette Beobachtung.
So, guckt hier jemand was von dir ab?
Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht, ich, keine Ahnung, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass das gemacht werden
muss. Deswegen sage ich das,
ja. Vielleicht. ich habe noch 2 Mini-Punkte, die nichts mit Schule zu tun haben. Erstens, ich habe einen witzigen YouTube-Kanal entdeckt, Magnus Mitbö, ein Profikletterer sozusagen in Rente mittlerweile. Der macht ganz witzige Videos und dadurch bin ich aber eigentlich auf jemanden gestoßen, ein Profi-Crack-Climber, also hier so ein Risskletterer, sozusagen, und der hat so eine Challenge gemacht, dass er quasi möglichst lange an so einer Stange hängt. So.
Ja,
ja. Und jetzt möchte ich von dir mal wissen, was du glaubst, wie lange der da hing.
War das diese Scam-Stange, die sich so mitdreht oder einfach ganz normal?
Keine Mitdrehstange.
Okay.
Ganz normale Stange sozusagen.
Okay, der ist ja ultimativ krass. Keine Ahnung, 3 Minuten?
Pass auf, ich habe im Training, haben wir ein Zirkeltraining gemacht und so ein bisschen und ich habe dann auch das mal gemeint, habe gesagt, okay, 1 Minute 30 sollen wir halten. So,
ja,
ne? Und das war bei mir das absolute Maximum, ging. Also danach war auch quasi Ende Gelände. Und deswegen bin ich da sehr ähnlich wie du drangegangen und dachte mir so, ja, also alles über 3 bis 4, also ich habe gesagt, so 5 Minuten, das ist schon crazy. Und es waren 25 Minuten.
What?
25 Minuten einfach an der Stange hängend. So.
Wow.
Wo ich dachte, alleine die, also das war für mich, also da habe ich Kian nur dieses Video geschickt und war so, also ich glaube, das ist das Krasseste, was ich im Sportlichen je gesehen habe. Nicht im Sinne von, weil, oh, crazy Technik und wir haben schon alle Cork-Flip, crazy Sachen beim Parcours damals und so gesehen irgendwie, ne? Aber von dem, was ich erwarte und was ich, wo ich schon denke, ich hab's ein bisschen drauf, so, ich bin nicht schlecht in solchen Sachen. Und dann multipliziere ich das mit irgendwas und denke mir, ja, okay, dann ist das so ein Wert, den die richtig krassen irgendwie haben. Und dieser Gap von mir, wo ich denke, ich bin schon nicht scheiße, zu was ist eigentlich humanly possible, das war einfach so groß, wie ich mir, also, das ist so, wie wenn ich jetzt Wimbledon-Tennisspieler sehe, so ungefähr. Das fand ich irgendwie crazy. Diese Zeit wollte ich dir einmal reinreichen. Weil das Witzige war, der hat das halt dann da, also eine Challenge gemacht gegen so 7 Parcours-Leute sozusagen. Mhm. Und die haben immer gewechselt. Also quasi, die haben, und der hat quasi länger als alle 7 gehangen und die haben sich abgewechselt. Ja, so, ne? Ja, die haben immer so, einer von denen hat auch irgendwie 5 Minuten gehangen oder sowas, auch richtig krass war.
Ja, ja.
Und der hing halt dann einfach 25 Minuten da. Das, also, fand ich völlig wahnsinnig.
Crazy.
Und eine Kleinigkeit, die ich
ganz kurz, jetzt, darf ich mal was einwerfen?
Immer.
Es gibt so einen Typen, der macht so Ultra-Marathon-Triathlon-Geschichten. Mhm. Der hat irgendwas mit seinem Stoffwechsel, ist so krass. Also das, was bei uns irgendwie, bei normalen Menschen irgendwie Stunden dauert, bis sich Muskeln regenerieren und so weiter, bis irgendwie Milchsäure abgebaut wird, whatever, ich weiß es nicht, Wörter, funktioniert bei dem nahezu in Real-Time. Das heißt, sein Stoffwechsel ist an der Stelle so krass, der Typ, der läuft tagelang durch, der kann sogar die Augen zumachen und läuft halt weiter, weil sein Körper quasi so schnell regenerieren kann, dass der, wo normale Menschen irgendwann mal halt komplett verkrampfen und einfach Muskeln blockieren und du dann liegst und zitterst, funktioniert bei dem immer wieder. Und das hat mich irgendwie dran erinnert, weil ich mir auch dachte, wenn du 25 Minuten so hängst, dann muss ja irgendwie der Körper das, was normale Menschen halt irgendwann mal kaputt macht, irgendwie ausgleichen in irgendeiner Form.
Deswegen, ja, krass. Ja, Wahnsinn. Ja, man kann natürlich jetzt sagen, so, ne, so Kletterer, gerade so Kletterer für draußen und so, die hängen manchmal ja auch eine Stunde in so einer Route, so, ne?
Ja, ja.
Also, aber
dann suchen die sich. Aber anders belastet, weißt du?
Genau, dann suchen die sich. Ja, richtig. Ja. Dann suchen die sich Stellen, wo man irgendwie einen super Griff hat, die Beine ausschütteln kann und dann, ne, die nächste Stelle und so. Also, ja. Und ich habe noch eine Sache jetzt für Chiara und mich besorgt, so ein bisschen zu Weihnachten, weil ich so dachte, was kann man cool zu zweit spielen? Und das kam heute quasi an.
What's that?
Und es gibt gerade von Magic, also hier früher gibt's ja Magic-Karten, so von früher kennst du noch so ein bisschen, ne? Und die haben jetzt gerade quasi so eine Reihe rausgebracht, die heißt Jumpstart, weil dann sind in so einer Packung sozusagen 2 Booster-Packs drin, A20 Karten jeweils. Das heißt, die werben damit, dass sie sagen, pass auf, kauf dir so 2 Booster, die mischst du ineinander und hast schon ein fertiges Deck und mit dem kannst du quasi losspielen.
Okay.
Und das soll so für so entweder Leute, die ja lange nicht gespielt haben, wieder reinzukommen und auch für Anfänger irgendwie ganz nett sein, weil du, das, na klar ist das, die größte Einstiegshürde ist bei sowas dann, okay,
zu bauen.
Ich habe jetzt irgendwie genau 200 Karten, aus denen soll ich mir jetzt ein Deck bauen, wie viele Länder brauche ich, was ist eine sinnvolle Verteilung und so. Und ich habe, also, die kamen heute an, und wenn das gut funktioniert, ist es irgendwie ganz cool, weil das ist eigentlich, weil das so ein Päckchen, also eine, also 2 Booster, also ein Deck kostet quasi 10 Euro.
Oh,
das heißt, du kannst dann quasi, ne, jetzt im Zweifel, ist das ein, finde ich, cooles Geschenk. Und wenn man so zu zweit spielen will, dann kannst du einfach sagen, wenn jetzt mich immer wieder kommen würde zum Beispiel, würde ich sagen, hey, hier, dein Deck, lass mischen und lass einfach direkt losspielen.
Ja,
stell ich mir irgendwie witzig vor und mal gucken, ob ich Chiara jetzt ins Magic-Karten-Game kriege. Das könnte witzig werden.
Sehr cool. Vor allem auch cool, dass es noch, dass es halt wieder physisch ist. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, lädt sich mittlerweile so eine App runter und spielt, aber so ist auch mal cool.
Gibt's auch. Aber so, genau, das ist ganz witzig, weil, weil wir ja oft dann so ein bisschen gucken, was kann man gut zu zweit spielen, ein Brett spielen und so. Und dann ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich dachte, ist doch so klar, so, dass man so Magic-Karten von früher, also es war ja eine große Leidenschaft, dass man das gut zu zweit spielen kann. Und ich glaube, dass Chiara da nicht so. Also man könnte jetzt ja denken, ja, es ist so, Gott, hier so Monster-Magic-Karten und weiß ich nicht, ob das so ein Ding ist. Oh, ich glaube, Chiara könnte da Spaß dran haben. Deswegen bin ich mal gespannt.
Sehr cool. Ich habe übrigens Nope geguckt.
Ah, und? Apropos Monster?
Ich fand es ganz cool, dass es eben nicht das typische Alien-Ding war mit Raumschiff und irgendwelche sondern es war einfach diese Kreatur. So, übrigens, Spoiler.
Ja.
Ja, ich muss sagen, der Film war cool. Das Problem ist, ich habe ihn halt auf Englisch geguckt mit Avery. Und ich glaube, ich habe da nicht immer alles mitbekommen, weil die auch teilweise halt so lustigen, so Akzent-Slang irgendwie reden mit Untertiteln. Ich glaube, da ist ein bisschen was so verloren gegangen. An sich aber ein cooler Film, aber ich habe irgendwie mehr erwartet irgendwie. Ich weiß nicht warum.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, für mich leben diese Filme von dem, wie hieß denn immer der Regisseur? Habe ich vergessen. Aber das ist ja
Palmer oder so? Es war nicht Jambalaya Dingsbums, was wir immer dachten,
dass der so heißt. Nicht Shyamalan, sondern
irgendein anderer. Der von Get Out war das, ne?
Genau, das ist ja von Get Out, von Us, also von Wir und so. Und ich bin immer eigentlich ein ziemlich großer Fan von der Ästhetik sozusagen. Also ich mag diese Kameraeinstellung,
Jordan,
ich mag die Schauspieler. Jordan Peele, genau. Und diese großen Zooms auf die Gesichter der Leute und so. Und ich glaube, dass diese Filme eher wirklich so ein bisschen so cineastischen Wert sozusagen irgendwie haben. Weil an sich, die Story von dem Film ist halt weird und keine Ahnung was, aber es ist irgendwie die Bilder auch mit dem Affen und diese Geschichte und so. Das finde ich irgendwie eher so ein bisschen das Faszinierende, Coole daran. Aber ich könnte total verstehen, wenn man da jetzt rausgeht und sich so denkt, okay, was habe ich jetzt da geguckt eigentlich irgendwie?
Ich glaube, ja, im Kino wäre auch cooler gekommen tatsächlich.
Ja, vielleicht.
Ja, aber würde ich trotzdem empfehlen, mal zu gucken.
Ja,
Tat und Schweden.
Auf jeden Fall witzig.
Und was ich auch empfehlen kann, ganz kurz, Twitter-Files, super lustig zu lesen.
Ja, ist witzig zu lesen.
Aber diese Threads selber, die sind cool, von diesen Journalisten, das ist echt, ist einfach lustig zu lesen, wie du halt dann diese Kombination aus Slack-Nachrichten und so weiter von den Mitarbeitern, das ist echt, das sagt so viel über, also es bestätigt so viele Vorurteile, die man so in Unternehmenswelten auch oft hat. Also deswegen finde ich es lustig zu lesen.
Ja, ja, witzig, weil ich habe es noch nicht, ich habe noch nicht auf die Threads draufgeklickt quasi. Ich habe nur den Mini, nicht Shitstorm, aber die Mini-Empörung quasi gesehen, dass irgendwie dann in Amerika sich wohl viele aufgeregt haben, dass der Präsident versucht hat, irgendwas zu untergraben. Und angeblich haben die aber nicht gerafft, dass da noch nicht Biden quasi, es kam quasi von der konservativen Richtung. Und die haben irgendwie das dann so dargestellt, ja, seht ihr, ich wusste Biden schon immer, dass das ein Problem ist. Und immer so, Leute, die Files sind von davor, das war Trump. So. Und das, aber keine Ahnung, ob das real ist oder keine Ahnung was. Aber dann hat man wieder gemerkt so, ach, Amerika, was passiert da irgendwie eigentlich alles so? Ja, das ist bestimmt total interessant, mal so ein bisschen interner sich da so anzugucken, weil man dann ja, wie wir ja manchmal ja auch hier haben, dann hat man auf einmal Gesichter und Inhalte zu diesem, was passiert eigentlich hinter dieser Schlagzeile, das und das wird verboten oder Bann von dem und dem. Ich glaube, heute oder gestern kam ja, glaube ich, die
Trump-Geschichte.
Trump-Bann-Sachen so ein bisschen, ne, genau. Und dann mal zu gucken, okay, wie lief das eigentlich intern so ab, ist, glaube ich, ganz, ganz interesting. Und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigenen Schlüsse eben rausziehen, weil ich vermute, da bin ich auch, wie gesagt, nicht genug drin, vermute aber, dass jedes Lager irgendwie versucht, das dann für sich zu interpretieren und für sich auszulegen und dann zu sagen, seht ihr, wir haben es immer gesagt. Die anderen sagen auch, seht ihr, wir haben es auch immer gesagt. Ja, naja. Aber irgendwie,
Vielleicht meine 2 Sekunden Schlussfolgerung war, hey, cool, irgendwie war Twitter in so einem Modus, jeder, egal welcher Partei zugehörig, konnte jederzeit sagen, hey, das finden wir doof, mach das mal weg. Yeah. Also wirklich so aus beiden Lagern. Das war so ganz cool, dass die das halt nicht so einseitig dargestellt haben, von wegen, es waren immer nur die oder die, sondern es war klar, hey, aus allen Richtungen kamen halt Anweisungen und die haben es einfach gemacht. So.
Haben sie echt einfach alles quasi ziemlich genau ausgeführt sozusagen.
Ja, es war so, ey, guck mal, hier sind 5 Accounts, das kam von so irgendeinem Republikaner oder Demokraten, von beiden hat die gesagt, hier sind 5 Accounts, die finden wir doof, bitte kümmert euch drum. Und dann kam nur als Antwort, jo, ist gekümmert. Und dann siehst du halt, was die halt alles so für da siehst du Screenshots von so Profilen. Und dann haben die wirklich so 10 Buttons, wo du sagen kannst, bitte Shadow Verteilung, Unterdrückung, das stoppen, da einen Strike setzen. Also sie konnten wirklich so einfach so, du nimmst dir einen Account, setzt da ein paar Häkchen und sagst, okay, bumm, und schon wird er nicht mehr in Suchen gefunden, schon wird das nicht mehr. Wo du einfach denkst, ja, cooles System, wenn du was Illegales verbieten willst. Aber im Grunde genommen konnte fast jeder so gefühlt alles damit machen, wie er lustig war.
Interessant.
Aber ohne da jetzt irgendwie zu sagen, was ist das richtig oder falsch, aber das einfach nur zu sehen, wie das System funktioniert, fand ich super interessant.
Ja, voll, weil man das ja eben sich immer nicht so vorstellen kann. Ne? Wenn man auf der einen Seite, wenn man sich das dann super crazy ausmalt, denkt man so, ja, witzig, da sitzen dann so kleine Nerds, die dann irgendwie wirklich diese 10 Buttons haben. Mhm. Aber ich hätte jetzt vorher nicht gedacht, dass das so einfach und so funktioniert, sondern denkt man so, nein, da gibt's dann so Gremien und da muss dann irgendwie, wird dann der Account da vorgeschlagen und dann wird darüber diskutiert und keine Ahnung was. Aber dass es dann im Endeffekt wahrscheinlich dann manchmal doch so ist, wie man sich das dann immer so aus so Filmen vorstellt, ist ja dann auch witzig so zu sehen. Ne?
Ja, ja. Aber das ist meine Empfehlung fürs Wochenende. Twitter-Files. Und Lob.
Gute Lektüre. Sehr gut. Ja, ich glaube, nächste Woche am 15. Kommt, glaube ich, Avatar 2 in die Kinos. Und ich habe nur, es gab ein Pressescreening in Amerika, glaube ich, oder so. Und auf Twitter habe ich dann nur die ganzen Kommentare von den Regisseuren, die eingeladen wurden, gesehen. Und da waren die crazysten und krassesten Regisseure, die kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Also so kredibile Namen, die dann quasi gesagt haben, das ist der völlige Wahnsinn, das wird wieder das Kino neu revolutionieren und keine Ahnung was. Und denkt so, entweder wurden die gut bezahlt, oder es ist wirklich einfach wieder ein krasser Meilenstein, weil ich muss ja ehrlich sagen, den ersten Avatar, ich fand den okay, so, aber, also ich weiß so, im Kino, man war, das war krass wegen dem 3D und so weiter und so fort, aber so storymäßig ist es jetzt kein Film, den ich mit Chiara mir irgendwann nochmal angeguckt hätte, so, weil man so denkt, ja Gott, so ist
einmal halt gesehen, verstanden, cool.
Ne, genau, so. Und deswegen so ein zweiter Teil wäre ich jetzt so, ja, weiß ich gar nicht, ob ich mir den unbedingt angucken würde oder ob ich nicht warte, bis der irgendwie auf Netflix kommt oder keine Ahnung was. Aber die haben es gerade so hingekriegt, jetzt dann so ein bisschen einen so zu hypen, dass man so denkt, guckt man sich dann vielleicht doch mal an und bin mal gespannt, ob der was kann oder nicht. Dann,
ja. Aber auf jeden Fall einer, den man im Kino gucken muss, gell?
Allein ich wegen glaube, Effekten und so weiter. Ich glaube, wenn man, genau, ich glaube, man guckt diese Filme dann nicht wegen der Story, sondern für, ich hole dann doch nochmal sinnvoll die 3D-Brille raus, so ungefähr.
Finde ich ganz nice, weil ich wollte ich also immer mal wieder ins Kino, aber irgendwie lief da nichts so kinowürdiges. Und jetzt wäre mal wieder ein Grund, um Popcorn und Nachos in sich reinzustopfen, ohne
schlechtes Gewissen. Absolut. Absolut.
Ja. Nice, alrighty. Nice.
Dann, oh, gute 2 Stunden geworden.
1,50, sagt die
Easy
Uhr.
Easy Laidbacks Someday, sagt man doch, Talk.
Klar, sagt man so.
Dann einen schönen Tag und
peace out.